gut, dann fangen wir an, würde ich vorschlagen. Hallo miteinander, mein Name ist Florian Holzhauer, wie auch auf diesem Slide steht. Ich bin Admin von jabberccc.de und mache ansonsten relativ viel auch bei Jabber, vor allem was Entwicklung und Mitbetreuung von verschiedenen anderen größeren Jabber-Servern angeht. Und ja, bin gebeten worden von Frank, hier eine kleine Einführung über Jabber zu machen. Das ist so ein bisschen, ja, ich schneide mal alles an und gehe nirgendwo in die Tiefe, deswegen. Ja, das Wichtigste, auf jeden Fall nicht fragen, wenn ihr irgendwas mehr wissen wollt. Es geht nichts wirklich so weit rein, dass es wirklich interessant wird. Ich dachte, ich warte einfach drauf, was für euch von Rückfragen kommt. Und der Teil, den schauen wir uns dann näher an. Vor allem, ich neige auch dazu, damit ziemlich schnell zu werden, wenn mir irgendwas gefällt, was relativ häufig ist bei Jabber, deswegen bremst mich kein Thema. Dann fangen wir auch einfach schon an. Das ist so grob der Verlauf von heute Abend. Erst das Protokoll und die Entwicklung, das habe ich bewusst relativ kurz gehalten. Da braucht ihr also keine Sorgen machen, es sind wirklich nur jeweils zwei Folien, weil die XML aus dem Wissen reichen und ich glaube 80% von euch rennen weg oder schlafen ein, wenn ich zu lange das Zeug anzeige. Muss ja nicht sein. Ja, gut, gehen wir los, würde ich vorstellen. Das ist so ganz grob erstmal, wie Jabber Clients eigentlich aussehen können. So links, das ist Xi, relativ bekannt und eigentlich so, wie man es auch von herkömmlichen Messengern kennt, ICQ, AOL Messenger, wie sie alle heißen. Man hat diesen klassischen Roster mit unterschiedlichen Gruppen, in dem man die Stati von den allmöglichen bekannten Kumpels whatever sieht und dann eben verschiedene Chatfenster. Ich denke mal, 80% von euch wissen es garantiert. Und dann hier auf der Seite sind dann eher so ein bisschen die Exoten, also gerade Bodyspace, die haben dann den Ansatz, dass sie das alles in Gebäudepläne und Landkarten und Zeug abbilden, wo die Leute dann sitzen. Ist vielleicht für Firmen ganz interessant, es gibt auch für so seltsame Plattformen selber wie Amiga, Jabber Clients, also auch OS2 und was weiß ich was alles. Und hier unten rechts, das ist dann einfach ja, Luna im Browser, sage ich jetzt erstmal gar nichts dazu, das kommt nämlich gegen Schluss, gehe ich mir nochmal näher darauf ein. Bloß, dass ihr so grob eine Vorstellung habt, worüber ich rede, weil ich bei meinem ersten Jabber-Vortrag lernen musste, dass es wirklich Leute gibt, die noch nie in ihrem Leben Instant Messaging betrieben haben oder zumindest gesehen haben, was es grob ist. Deswegen diese etwas seltsame Folie.
Wozu man das macht?
Ja, also ich hatte damals mit drin, als man ICQ eingeführt hat, waren alle ganz begeistert, oh, ganz toll, und dann hat jemand gefragt, ja, was ist eigentlich der Fortschritt davon?
Der Fortschritt kommt drauf an, wofür das verwendet. Ja, der Fortschritt, wofür man das macht, das ist erstmal eine ziemlich gute Frage, gebe ich dir ganz offen recht, weil ich meine, ihr irrt und so kann es auch. Ich sage mal, für 80%, 90% der Benutzer wird es einfach das ganz tolle Argument sein, das ist bunt und man kann drauf klicken. Das kann man bei irgendeinem meistens nicht. Es gibt Clients, aber eher selten. Und Microsoft Comic Chat, das nehme ich jetzt einfach mal außen vor. Ja, der große Vorteil von Jabber, da gehe ich nachher noch relativ langatmig drauf ein, ist das, dass du auch alle möglichen anderen Informationen reinstecken kannst. Also es ist nicht nur dieses Instant Messaging, wie du es hier siehst, aber es ist eben vor allem, dass du die einzelnen Leute, mit denen du reden willst, mit ihren Stati auf einen Blick siehst. Also du siehst im Irr zum Beispiel nicht allein schon am Blick, ob jemand away ist. In manchen Kanälen wird es sogar gekickt, falls du es da versuchst, da hinten irgendwie so underscore away oder sowas hinzuschreiben. Du kannst deutlich genauer skalieren. Also du kannst gerade bei Jabber zum Beispiel auch spezifizieren, dass 50% der Leute in deinem Roster gar nicht sehen, dass du online bist. Also dass du eine Invisible List machst, je nach sagst, der Typ ist ein Idiot und aus dem Grund braucht er überhaupt nicht wissen, wenn ich online bin. Du kannst nach Gruppen sortieren und du kannst vor allem deutlich mehr Informationen einfach drüber bringen. Das fängt an mit so Kinderquatsch wie Avatar, dass du ein schickes Bildchen hast, mit dem du redest, und hört auf mit so relativ interessanten Dingen wie einfach File-Transfer, dass du Dateien von A nach B übertragen kannst, was prinzipiell bei ILK ebenfalls funktioniert, aber ja, wir kennen alle die intuitiven Clients. Also fragt das nochmal zum Schluss, wenn es eigentlich klarer geworden ist. Ich denke mal, so nach den ersten 10 Folien wird es vielleicht ein klein wenig klarer, was du alles machen kannst und wo du alles sind. Aber ansonsten ruhig nachher nochmal fragen. Ja, gut, das ist so ein bisschen Bestandsaufnahme vorher, was so die Probleme sind, aus denen sich überhaupt, warum die Leute auf die Idee gekommen sind, sich Jabber zu entwickeln. Es gibt im Prinzip ja, drei große Messenger, eigentlich sind es vier, aber IM und ICQ gehören beide zu AOL und können relativ viel miteinander, deswegen betrachte ich sie mal als eins. Es gibt offizielle Clients, ich weiß, es gibt viel, viel mehr, aber offizielle Clients prinzipiell nur für Windows und manchmal auch für Mac, mit Werbung, die sind closed source, meistens furchtbar stabil, furchtbar bunt sind sie, sie haben relativ viel Geblinke und ja, bloating einfach. Das Protokoll ist absolut nicht dokumentiert. Es gibt keinerlei Informationen. Die inoffiziellen Clients für Linux und BSD und was auch immer, die funktionieren ausschließlich und nur durch Protokoll-Reversing oder Stein-Reversing. Offiziell nur Protokoll-Reversing, weil Clients darf man gemäß den üblichen RGBs, die wir dabei liegen, nicht reversen, tatsächlich tun sie es. Aber im Prinzip, du kannst halt das Protokoll anschauen und dir raten, warum macht der Client jetzt das, und daraus baust du dir halt so zusammen, wie es zu funktionieren hat. Was aber eben gerade dazu führt, sobald die ein Protokoll ändern, was sie natürlich als Hersteller von diesen Dingen tun, können sie sofort, dass du halt als Benutzer von Gain oder irgendeinem Linux-Client, was auch immer, erstmal warten, bis irgendjemand gefunden hat, was sich geändert hat, dann wird es neu implementiert, es gibt ein neues Release und alles ist furchtbar glücklich, was sie da tun. Und dazu ist es gewachsene Strukturen. Ich habe gerade den Spaß mit dem ICQ-Gate, weil wenn man sich allein anschaut, was sich da alles für Zeichensätze rumschlagen, es ist beeindruckend. Also ISO A bis Z so mehr oder weniger, UTF-8, UTF-16, der ganze Quatsch. Es ist halt gewachsen und dementsprechend schlecht, einfach auch zu warten, dieses Protokoll. Also ich möchte auch nicht Entwickler sein von ICQ selbst. Das muss echt hässlich sein. Und ja, was auch ein relativ großes Problem ist, ist dieses Single Point of Failure. Es funktioniert prinzipiell alles über ein Server-Cluster von AOL oder von Microsoft oder von Yahoo, die ja sowieso sehr vertrauenswürdige Firmen sind. Und wenn dieses Zeug ausfällt, ist einfach Schluss. Was zum Beispiel eben kürzlich bei ICQ der Fall war, da ging halt einfach nichts mehr, drin gelaufen. Und Privacy, das wird praktisch, ist witzlos. Es ist so, das Protokoll ist in nahezu allen Fällen komplett unverschlüsselt. Also jeder Anzug, der Sniffer kann mitlesen, bis hin zu Login-Passwörtern. Es gibt so seltsame Features wie, also Invisible, wie ich vorher meinte, dass du sagst, der Benutzer, der darf mich jetzt eben nicht mehr sehen, deswegen bin ich dem Invisible gegenüber. Funktioniert aber nicht wirklich. Auch so die Tatsache, dass man simuliert bei ICQ, wenn mich jemand in meinen Roaster irgendwie in meinen Client aufnehmen will, muss er mich um Erlaubnis fragen. Das gibt es zwar bei den offiziellen Clients, aber es ist ein Kann-Attribut. Das heißt, im Protokoll steht halt, du musst mich vorher fragen, aber wenn ein Entwickler von einem Client sagt, das ist mir einfach scheißegal, dann funktioniert es halt ohne. Das heißt, du gaukelst dem Nutzer sehr viel Sicherheit vor, die einfach nicht da ist. Was ja, kann man nicht wirklich der Hit ist. Das finde ich auch gar nicht. Das war gestern auch vorgestern auf Slashdot und ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist ein Auszug aus der offiziellen AGB, die bei IM in dem Fall dabei ist. Und das ist also das, was du an Rechten als geschätzter Konsument dieses Protokolls hast, nämlich genau nichts. Und ich finde es ziemlich cool, dass sie das so deutlich reinschreiben. Ich hätte nie gedacht, dass das echt die Firma bringen kann, so ganz klar reinzuschreiben, im Prinzip, du kannst nicht mal. Was auch immer du machst, ist es okay. Also im Prinzip, wenn ich irgendeinem Bekannten von mir einen Source Code über IEM schicke, dann kann AOL dieses Fall einfach nehmen und verwurschen, wozu sie gerade gut sind. Ich meine, ist natürlich auch gerade so im Kampf gegen Terrorismus und was auch immer gerade sonst gewesen wird, ziemlich cool, weil da brauchst du keinen Durchsuchungsbefehl mehr. Das ist einfach, wenn da irgendein netter Mensch mit Schlips kommt und sagt, ich will, und du sagst, es ist okay, ich mag dich, dann kriegt ihr einfach die Daten, die er haben will. Ja, heute noch gefunden, bei ICQ ist der Kram im Prinzip gleich. Ihr müsst euch jetzt diesen ganzen Blasen und nicht durchlesen, steht im Prinzip das gleiche drin, oder ich anders formuliert. Die Folien sind auch online, die URL steht unten, ihr könnt euch also auch anschauen, es steht wirklich so drin, da ist nichts irgendwie auch nur umformuliert. Und ich meine, wer nach sowas immer noch sich fragt, warum ich ein Problem mit diesen proprietären Clients habe, der ist nicht mehr zu helfen, der soll das Zeug weiter benutzen. Aber nun. Jabber ist 1998 gestartet worden als Ein-Mann-Projekt. 1999 im Januar gab es dann ein erstes Slashdot-Announcement von diesem Jeremy Miller, so nach dem Motto, ich mache was. Es war halt ja gut zu Ende, Dotcom-Boom, ziemlich viele Blähworte dabei, allen voran UTF-8 und XML, das ja sehr viele Leute lieben. Ja, war damals noch sehr rudimentär, dieses Ding. Es ging ja relativ flott mit Entwicklung, also gerade durch das Slashdot-Posting kamen einige Leute hinzu, die bis heute die treibenden Köpfe hinter Jabber sind. Es ist dann im März 2000 die Jabber Inc. gegründet worden. Das ist eine Firma, die vertreibt einen kommerziellen Jabber-Server, gehört zum eigentlichen öffentlichen Jabber-Projekt dazu und macht im Prinzip die finanziellen ganzen Kram. Die akquirieren Sponsoren, die sorgen für die Infrastruktur hinter der Entwicklungsgeschichte. Das ist ja, was ich meine, SQL ist das gleiche Prinzip. Und ja, im Mai 2000 ist dann auch der erste öffentliche Jabber D1.0 rausgekommen. Der ist also auch GPL und öffentlich und alles. Es gibt eben, wie gesagt, noch einen zweiten kommerziellen Client von Jabber Inc., die relativ ähnlich sind. 2001 gab es dann Jabber Software Foundation. Das ist ja relativ wichtig, solche tollen Institutionen. Aber sie haben in dem Fall tatsächlich einen Sinn. Der Sinn ist einfach das, dass dann relativ schnell die Leute auf die Idee kamen, man kann alles Mögliche an tollen Sachen reinstecken, weil XML beliebig erweiterbar ist. Und daraufhin haben einfach alle Leute gesehen, es artet aus, man hat den großen Quatsch, den man da reinsteckt. Und deswegen ist die JSF gegründet worden, die sich im Prinzip ähnlich zu IETF für Internetstandards generell sich einfach darum kümmert, ja, was gibt es für normale Protokollspezifikationen, was gibt es für Erweiterungen, wie haben die auszusehen, was nehmen wir an, was ist Blödsinn. Kommen wir auch später noch dazu, also das ist nur ein kurzer Abriss. Und dann Oktober 2004 ist dann der Kernteil von Jabber unter einem anderen Namen XMPP für Extensible Messaging and Presence Protocol als offizielle RFC aufgenommen worden und ist auch IETF-Standard für ja, Instant Messaging generell. Ist also inzwischen mit richtig allen Weihen und was dazugehört. Gut, klingt alles etwas staubig und gerade die RFCs sind zugegebenermaßen auch. Deswegen übersetzen wir es mal auf Deutsch. Was ist wirklich neu? Was ziemlich schick ist, ist, es ist abwärtskompatibel erweiterbar. Wenn ich also hergehe und irgendetwas Banales, was auch immer, Whiteboard-Support, Audio, Video, Conferencing, tralala, und Jabber implementieren will, schließe ich dadurch alle Clients nicht aus. Die können zwar einen Teil des Contents nicht darstellen, vielleicht, aber es ist so, dass prinzipiell erstmal mit den Basiselementen alte Jabber-Clients auch umgehen können, dass es neue Protokolle später gibt. Es ist dezentral, jeder Mensch kann gerne, wenn er Lust hat, sich seinen eigenen Jabber-Server aufsetzen. Es gibt viele kleine, es gibt viele große, es gibt auch irgendwelche Firmen, die das gerne einsetzen. Es ist vollständig und gut dokumentiert und eben, wie wir gerade schon gesehen haben, standardisiert mit ungefähr 150 Jabber Enhancement Proposals und diesen vier RFCs. Und ja, Privacy war von Anfang an sehr wichtig, weil das war eigentlich der Hauptgrund, warum. Das ist also, da geht sehr viel auch mit Verschlüsselung und tralala, kommen wir einfach dazu. Es hat wirklich viel in die Richtung. Und Clients hat für jede noch so bescheuerte Plattform, was natürlich auch dazu führt, dass man manchmal ziemlich schicke Support-Anfragen bekommt, wenn man so einen Server betreibt, weil da kommt dann einer daher und meint, ja, ich habe einen Client auf OS2 und ich habe da dieses und jenes Problem und du hast keine Ahnung, wovon er spricht, weil du in deinem ganzen Leben noch nie dieses Betriebssystem im Finger hattest. Ich stehe dazu, ich kenne OS2. Ja, gut, Extensible Messaging und Presence Protocol, gerade eben schon gesagt, ist XMPP, diese RFC-Basis, und ich sage eben auch schon gleich im ersten Wort, dass du kannst einfach beliebige Nachrichten und Statusinformationen übertragen und es ist wirklich beliebiger erweiterbar. Und es ist ein dynamisches Netz, was auch ganz neu ist, was so kein anderes Messaging-System hat. Die einzelnen Jabber-Server können alle miteinander kommunizieren. Also wenn ich einen Account bei jabber.cc.de habe, dann heißt es nicht, ich kann nur mit den Leuten da kommunizieren, sondern mit jedem beliebigen Jabber-Client auch, vorausgesetzt der Admin verbietet es nicht, aber gut, das sei drum. Und es wird eben nur, wenn ich mit einem kommunizieren will, aufgebaut und wieder abgebaut. Es hat also keinen zentralen Router, der da irgendwie definiert, wer jetzt mit wem wann spricht, sondern es ist eben ja analog zu E-Mail zum Beispiel, dezentral, es wird halt ad hoc vernetzt. Es hat natürlich auch einige Nachteile. Der erste ist einfach der, dass es relativ jung ist und ziemlich schnell gewachsen und dementsprechend gibt es natürlich an allen Ecken. Und ja, der Nerd-Approach, der ist das größte Problem. Es sind einfach Techniker, die programmiert haben, führen aus. Du hast jeden Blödsinn drin. Und das Gemeine ist, dadurch, dass du den Blödsinn drin hast, ich glaube, die meisten hier würden sofort verstehen, was will der Client von mir. Aber bring mal meine Mutter bei, was es heißt, enable SSL, muss ich das jetzt anklicken oder nicht? Und dadurch, die Clients sind streckenweise noch ziemlich unkomfortabel, gebe ich offen zu, sie bieten die jede Möglichkeit, aber ja, es ist ähnlich wie Mac zum Beispiel. Wenn man es kann und wenn man die Config-Files mal durchgeguckt hat, sind sie ziemlich cool, aber bis dahin ist es echt hart. Und dann kommt bedingt durch die verschiedenen Übersetzungen in alle möglichen Sprachen auf unterschiedliche Begriffe für den gleichen Kram. Was beim einen Transport heißt, heißt beim anderen Gateway und beim nächsten hat es dann wieder einen anderen Begriff. Und das macht es natürlich ziemlich einfach, den Benutzern dann zu helfen, wenn sie irgendwie Fragen haben. Server sind leider auch meistens semi-professionell. Das heißt, es gibt ziemlich gute, muss man ganz klar sagen, einfach ein A-Message, das ist der größte und bekannteste in Deutschland. Aber es hat halt genauso viel auch Quatsch. So nach dem Motto, ich tue den Tarball entpacken, ich mache ein Make und dann bin ich fertig und alles sind glücklich. Und aber das geht wunderbar bei bis zu 50, 60 Benutzern, aber du skalierst nicht mehr, es wird ein Fiasko. Und gerade hat es dann auch so schicke Sachen mit dünner IP-Sauber, mit wechselnden IP-Adressen, was sehr schick ist, wenn du Server-to-Server-Kommunikation hast, weil der Kram ständig abreiert und dementsprechend Last macht. Ja, und jeder darf prinzipiell alles, heißt eben auch, es gibt einige sogenannte Jabber-Sauber, die auf Deutsch gesagt eine furchtbare Krankheit sind, wo ich mich also echt teilweise nicht mal sinnvolles XML verschicken und ähnliche Basis-Sachen nicht gemacht haben. Hat natürlich ein gewisses Problem und eben auch Leute, die das Protokoll nicht sinnvoll implementiert haben. Und die Feature-Sets von Clients sind auch ziemlich unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Es hat welche, die können jeden Quatsch, es hat welche, die können gar nichts. Wirklich sinnvoll, man muss einfach hingehen, 5, 6 ausprobieren und sich seinen Lieblings-Client suchen, der einem wirklich gefällt. Es gibt auch verschiedene Clients, die nicht nur Jabber sprechen. Das bekannteste Beispiel ist da wohl Galm oder auch Miranda. Die sprechen ICQ und IM und den ganzen Kram native, können also direkt sprechen und können auch Jabber nebenher. Und haben halt nur so, ich sage, die gemeinsamen Schnittpunkte einzelnen Protokolle implementiert, was halt dazu führt, dass du gerade mit, so, mit Geim zum Beispiel bei weitem nicht alles ausnutzen kannst, was Jabber cool macht. Ja, das ist jetzt eine rein subjektive Liste, die ich einfach klasse finde an Jabber. Wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders machen. Aber einfach die Silent Authorization, die muss sein, das ist ziemlich klasse. Ich kann erstens bestimmen, wer darf wissen, wann ich online bin. Und ich kann es in beide Richtungen unabhängig machen. Also es kann sein, ich möchte, dass du darfst ruhig sehen, wann ich online bin, aber es ist mir völlig egal, wann du online bist. Und so genau andersrum und eben auch in beide Richtungen. Und es gibt keine technische Möglichkeit, das auszuhebeln. Es geht einfach nicht, rein protokollbedingt. Dadurch, wenn gut vorausgesetzt, der Admin am Server macht keinen Blödsinn. Das muss man natürlich, ich meine, wenn du Kontrolle über den Server hast, hast du Kontrolle über alles. Aber rein protokollseitig ist es einfach so, wenn ich nicht will, dass mich jemand sieht, dann kann er nicht sehen. Ende der Diskussion. Die Kontaktliste ist serverseitig gespeichert, was einfach bedeutet, wenn ich daheim auf meinem Laptop meinen Client anhabe und ich tue zwei Kumpels von mir da neu rein und eine andere Gruppe verschieben, dann habe ich sie genauso hier an der Uni auf meinem Client auch. Gut, kann man auch als Nachteil sehen, gerade was Privacy angeht, aber man muss ganz klar sagen, wer seinem Server einfach nicht vertraut, der sollte schauen, dass sein Server wechselt, völlig unabhängig von der konkreten Sache. Es gibt Filter auf Serverseite, das heißt, ich kann, was ich Spam-Nachrichten, Nachrichten von bestimmten Personen mit bestimmten Inhalten etc. schon auf dem Server filtern, auch was ich Dateianhänge und ähnlichen Kram, was einfach bedeutet, es kommt gar nicht erst in die Leitung zu mir, macht es gar nicht dich, was sehr schick ist, auch wenn ich offline bin, weil die Nachrichten gar nicht erst angenommen. Es ist extrem einfach und schnell skriptbar, da komme ich nachher noch dazu. Also es gibt für nahezu jede Programmiersprache mit mehr als 10 Benutzern, sage ich mal ganz böse, eine Library für Jabber. Und man kann meistens mit guten Libraries, es gibt natürlich auch schlechte, sehr schnell zu dem kommen, was man will. Und das ist eigentlich die Hauptzeit, das Coole an Jabber überhaupt, dass ich beliebigen Kram selber noch dazu implementieren kann. Ob das jetzt E-Mail Incoming Notification ist oder was ich zum Beispiel bei mir habe, ein Skript, das mir mitteilt, wenn jemand bei mir daheim anruft, das darf jeder selber entscheiden. Aber es ist durchaus praktisch. Jabber-IDs sehen aus wie Mailadressen, dadurch kann ich das auch durchaus als ein und dasselbe nehmen, was natürlich was durchaus von Vorteil ist. Ich gebe den Leuten eine Adresse und sie erreichen mich sowohl über Jabber als auch per Mail. Und sie sind sehr schick für Unternehmen und Gruppen. Dadurch, dass das Protokoll offen ist, dass du als Benutzer, als Unternehmen vollständig Kontrolle hast. Ja, Entschuldigung.
Wie kann man das machen? Die Jabber-IDs sind doch immer irgendwie Username at Jabber-Server.
Kommt auf den nächsten Folie.
Aber man muss dann ja dann da auch eine Mail abhandeln.
Ja, gibt es ja natürlich, es gibt, was heißt üblich, es gibt Server, die es anbieten, aber es ist vielmehr einfach so, ich meine, ich bin hier im Chaos-Seminar, ich gehe davon aus, dass die meisten Leute eh mehr oder weniger eigene Mail-Server haben, in irgendeiner Form, und in dem Moment, wenn du Zugriff auf den Server hast, auf den die Domain zeigt, oder zumindest Zugriff auf die DNS-Einträge, das reicht schon, nur Zugriff auf die DNS-Einträge, kannst du dir einen eigenen Server aufsetzen. Es ist natürlich, ich meine, wenn du eine Strato-Domain hast, mein Gott, dann hast du verloren, aber da hast du nicht nur bei Jabber verloren, um es mal so zu formulieren. Das ist halt einfach, ja.
Also wenn wir das anmelden, muss man fast immer ein eigenes Server aufmachen.
Ja, und dann findest du jemanden, der für dich das macht. Also es geht
so. Das falsche öfter ja in DGP-Schlüssen, sondern einfach only.
Ja, das ist eben vor allem bei PGP ist ziemlich klasse, wenn die Leute dann versuchen, wenn, das hatte ich bei der letzten Keysigning-Party, dass ich dann ziemlich böse angemacht wurde, von wegen, das sei ja ein Fake-Key, weil da könnte man keine Mails hinschreiben und so. Deswegen steht Jabber Only dahinter. Es ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die finden es total cool, dass man das kombinieren kann, deswegen habe ich es hingeschrieben. Ich persönlich finde es eher dämlich, aus einem ganz banalen Grund. Wenn meine Jabber-ID extra ist, kann ich die jede Mail hinschreiben und der durchschnittliche E-Mail-Robot schickt mich dann um Spam hin. Und bei Jabber kannst du aus verschiedenen Gründen deutlich besser gegen Spam vorgehen. Allein schon deswegen, weil du einfach abstellen kannst, Leute, die ich nicht kenne, die ich in meinem Roster nicht habe, von denen ich keine Nachrichten. Boom. Und wie gesagt, es ist Geschmackssache. Es ist einfach eine Sache, die geht vor allem auch, du kannst den Jabber auf einem anderen Server laufen lassen, da wo deine Domain hin zeigt, da komme ich nachher noch dazu. Wer es mag, das ist einfach wie so vieles. Es gibt Leute, die finden es total klasse, es gibt Leute, die hassen es. Ja, das ist einfach das Schicke an Jabber, du kannst es machen, wie du es hast.
Ja, klar, wenn ihr natürlich, also mein Weg einen Account bei jabber.cc.de habt und macht über die DNS-Records von cc.de, dann kann ich natürlich machen, indem ihr kauft.
Ja, eben. Genau, es ist auch angedacht gewesen, dass man das macht und E-Mails empfangen war auch gar nicht das Problem, aber es gab einige Leute beim Club, die massive Bedenken hatten, dass man E-Mails senden kann mit @jabber.cc.de, weil wir kennen alle die durchschnittlichen Presseleute. Und wenn ich da jetzt irgendeine Jabber-ID registriere, wie support.ulm@jabber.cc.de und dann hinschicke, dann die Falschparkasse gehackt, ich garantiere dir, es gibt Leute, die es glauben. Und aus genau dem Grund haben wir es in dem Fall abgestellt. Amazon zum Beispiel bietet dieses Feature an. Also das ist in dem konkreten Fall einfach wegen der Second-Level-Domain, weil da machst du keine Freunde, wirklich nicht. Und insofern, aus dem Grund geht es bei diesem Server nicht, prinzipiell ist es machbar. Aber um ehrlich zu sein, ich empfehle sowieso jedem, der sich wirklich damit auseinandersetzen will, baut euch auch mal einen eigenen Server auf. Es macht mehr Spaß, du kannst beliebig selber entscheiden, was du machen willst, wie du es machen willst. Es ist ein Aufwand, aber es macht wirklich Spaß. Ich habe auch, also mein Hauptclient ist auch nicht Jabber CCCDE, sondern Kühlmühle, die ich nur für mich habe, wo ich eben auch einfach genauso anpassen kann, wie ich es will, mit Gateways und allem, was dazu will. Aber gerade bei Unternehmen ist es durchaus praktisch. Dieses Mailadresse gleich Jabber-ID, dass du einfach das normale Vorname.Nachname at meine Domain. Und das ist natürlich bei Unternehmen ziemlich klasse, weil du eben gleich weißt, wie du deinen Kollegen auch über Jabber erreichst. Da gibt es dann auch noch das Zusatzfeature von Share oder Dynamic Roastern. Dadurch, dass das Zeug serverseitig gespeichert ist, kann ich zum Beispiel einfach hergehen und sagen, okay, der Benutzer Heiner Müller, der ist jetzt in einer Projektgruppe von mit 6 anderen Entwicklern, also klicke ich irgendwo im LDAP oder so zusammen, die 6 Leute gehören jetzt zu der Arbeitsgruppe, dann habe ich für die Dauer von dem Projekt diese 6 Leute in meinem Roaster und dann haben wir uns vollautomatisch wieder entfernt. Entschuldigung, ja, das ist die Kontaktliste, genau. Dieses kleine Fenster, wo einfach der Status und die Namen von den Leuten stehen. Es tut mir leid, das ist halt einfach die Jabber-üblichen Begriffe. Danke, dass du mir gebrochen hast. Es gibt jede Menge verschiedene Verschlüsselungsdinge. Also das bekannteste ist natürlich GPG oder PGP. Es gibt OTR, das kommt aus Kanada, ist ziemlich schick. Das ist Off-the-Record Encryption, ist noch relativ früh im Entwicklungsstatus, hat aber den ziemlich schicken Vorteil bei Mails zum Beispiel, ziemlich bescheuert wäre. Du kannst, wenn du den privaten Key in die Finger kriegst, nicht rückwirkend alte Nachrichten entschlüsseln. Das heißt, wenn ich jetzt mitsniff und in 4 Wochen klaue ich deinen Laptop, kann ich trotzdem nicht lesen, was du jetzt da geschrieben hast, weil den Teil des Keys dynamisch jedes Mal aushandeln. Ist bei Instant Messaging manchmal relativ klasse, bei Mails wäre es ziemlich bescheuert, also zumindest bei mir. Ich würde mich echt ärgern, wenn ich meinen Mails-Pool nur einmal entschlüsseln kann und dann nie wieder. Und dann gibt es natürlich auch so ganz banale Dinge wie SSL-Verbindung ist ein Server, aber das ist nicht ganz so. Also ich finde es vor allem schick, dass du eben im Gegensatz zu nahezu allen anderen Protokollen von Ende bis Ende nicht nur verschlüsseln kannst, sondern eben dadurch auch authentifizieren. Ich meine, du hast eine GPG-Signatur und dadurch weißt du, der Typ, mit dem ich mich unterhalte, ist der, für den es sich ausgibt. Ja. Und das Letzte, das habe ich jetzt glaube ich schon 1000 Mal gesagt, ist einfach dieser Do-it-yourself-Approach. Du kannst hergehen und kannst einfach jeden Scheiß selber machen. Du kannst selber skripten, du kannst dir selber einen Zauber aufsetzen, das ist völlig wurscht. Du darfst erstmal alles bei Jabber. Das ist ziemlich cool.
Noch eine Frage. Ja, wenn wir gerade bei der Folie mit Sicherheit sind und ein paar Buzzwords drin haben.
Ja, viele Buzzwords. Ich liebe Buzzwords.
Ich weiß nicht genau, wie es exakt läuft in Jabber, aber bei den ganzen anderen Instant Messenger läuft es ja so, dass Kommunikation über den Server des Providers geht, also über diesen Server-Dämon. Mhm. Gibt es so eine Art Peer-to-Peer-Modus, wenn beide Gesprächspartner eine öffentliche IP haben, dass sie dann ohne den Server kommunizieren können, falls ich dem Server nicht so ganz vertraue und nur für das Lookup der jeweiligen Partner benutzen möchte?
Es gibt für Dateien einfach File-Transfer, wie ich sage, Peer-to-Peer, und ich glaube, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich ziemlich viel mit einer großen Sportflinte durch Deutschland laufen würde, wenn es über den Server gehen würde, weil so ISOs schieben über den Server, das will ich nicht haben. Aber das ist eben das Coole an Jabber. Du kannst einfach hergehen und selber bauen. Jab kannst auch submitten, dann wird es mit ein bisschen Glück offizieller Standard. Du kannst es in Clients implementieren. Gibt es nicht, aber kannst du jederzeit machen. Das ist kein Problem. Beste Protokoll zu. Ganz klar, gar kein Thema. Ja, gut. Sind wir auch schon beim nächsten Teil, so der größte Teil. Das, was man am Anfang auch nicht so wirklich versteht, das ist die Technik, wie der Kram funktioniert. Das ist mal diese Jabber-IDs, JITs, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, die sehen erstmal aus wie E-Mail-Adressen, nur dass so komisch, manchmal noch so ein komischer Schrägstrich mit irgendwas dahinter ist. Das ist erstmal aufgebaut wie eine ganz normale E-Mail-Adresse, das heißt Benutzer-ID, irgendein Server, fh@jabber.ccc.de ist zum Beispiel meine. Und Resource, das ist ganz einfach der Client, mit dem ich unterwegs bin. Ich kann mit mehreren Clients gleichzeitig online sein, wie zum Beispiel hier an der Uni, unterhalten und auf meinem Laptop meinetwegen. Und über diesen Unique Identifier hinten dran kann ich dann eben einfach spezifizieren, wo bin ich, welche Client ist das gerade. Und jemand, der mit mir kommunizieren will, kann auch anhand von dieser Resource genau erstens sehen, wo ich gerade online bin, wenn ich den Namen entsprechend gewählt habe. Natürlich alle Karl-Heinz nennen, dann weiß es kein Mensch. Und zweitens ist es natürlich einfach so, dass ich, ja, du hast die Unterscheidbarkeit und ich kann auch direkt einen bestimmten Client adressieren. Wichtig ist, dass gerade die Resource ist relativ häufig nicht da. Also ich habe in meinem ganzen Leben 10 Jabber-Nachrichten geschrieben, wo ich explizit eine Resource angegeben habe. Meistens ist es gleich wie eine E-Mail, Benutzer-Server. Man kann auch direkt an den Server schreiben. Das wird je nachdem, was man dann konkret macht, an den Jabber-Admin weitergeleitet oder aber es gibt verschiedene Spezialfeatures. Und was es da zusätzlich gibt, ist diese Priority, die Wichtigkeit des Clients. Die wird bei den meisten Clients dann mit einer Zahl hinten dran dargestellt. Das ist einfach die Wichtigkeit. Das heißt, wenn ich dauerhaft online bin mit einem Client mit der Priority 5 und ich komme jetzt online mit einer mit der 3, dann gehen Nachrichten, die man an mich schickt, immer noch den mit der 5, weil die Priority höher ist. Während umgekehrt, wenn ich jetzt mit einer 9 online komme, dann geht es an den neuen kleinen Szenen, aber wenn er so nächsten Folie ist, klingt furchtbar bescheuert, ich gebe es offen zu.
Gibt es eine Möglichkeit, das dann beide gleichzeitig zu schicken, die Nachrichten?
Nein, so nicht. Ich meine, klar, du kannst einfach mal Ressourcen angeben, du brauchst dann zwei Jabber-Nachrichten. Das ist also für aus Sicht vom Server ist jede ID als solches ein eigener Stand, die auch beim Routing und so unterschiedlich gemacht wird. Und hier siehst du dann auch, wie es funktioniert. Wenn ich also direkt an, ich bin jetzt online mit zwei Jabber-Clients, einmal slash home mit meinem Rechner daheim und einmal mit meinem Laptop. Der Home hat die Priority 5, also die Wichtigkeit 5 und das Laptop hat die Wichtigkeit 9. Wenn ich jetzt, das ist der gelbe Pfeil, an die explizite Ressource slash home schicke, dann kommt es natürlich bei mir daheim an. Wenn ich aber einfach nur an FHJabber.ccc.de schicke, kommt es bei mir auf dem Laptop an, weil der als wichtiger eingestuft wird. Das ist eine Zahl, die kannst du selber in einem Client einstellen. Ich meine, du musst meistens selber wissen, irgendwo hast du einen blöden Rechner, wo immer was läuft, dann hat einen, den hast du ab und zu an und meistens bist du dann auch dran. Und dann als letztes noch dieses Beispiel mit, wenn ich eine Nachricht an den Server schicke, da steht eben keine FH-Ad vor. In dem konkreten Fall ist dann mit der Resource Echo dahinter, die ist ziemlich cool zum Testen. Das heißt, wenn ich eine Nachricht an genau diese ID schicke, also Server/Echo, bekomme ich meine Nachricht 1:1 zurück, vom eigenen Server und auch von entfernten Servern, wie zum Beispiel A-Message und wie sie alle heißen. Dadurch kann ich einfach gucken, passt, stimmt die Verbindung zu meinem anderen Server. Weil kann ja durchaus sein, dass was unterbrochen ist.
Aber ich habe also keine Möglichkeit, dass der Server für mich diese Nachricht dupliziert und dann an beide Clients schickt.
Ja gut, ich kann das natürlich die Standardantwort geben, wenn du es implementierst, ja oder nein, kann das so noch nicht. Wobei, es gibt natürlich diesen Mod Filter, also serverseitige Filterung, die ich persönlich nicht leiden kann, deswegen kenne ich sie nicht so gut, aber ich bin mir fast sicher, dass du da irgend so einen Filter definieren kannst. Also du kannst auch Auto-Replies und so Kram einstellen, deswegen würde es mich sehr wundern, wenn du da nicht sowas machen kannst. Aber da du da relativ hässliche Loops auch, ich stelle ja zwei Minuten mit Auto-Reply vor und die tun sich beide mit diesem Mod-Filter unterhalten, ja. Da weißt du, warum es meistens abstimmt.
Wenn zwei kleine Schulmessen die gleiche Wichtigkeit haben, zum Beispiel bei 5, um wen geht's?
Der hängt vermutlich von der Implementation ab. Ich würde fast vermuten, dass es an beide geht, aber habe ich noch nie getestet, muss ich ehrlich sagen. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich kann es nicht versprechen. Es gibt 6 oder 7 Jabber-Server und ich habe nur 3 bis an den Fingern gehabt, deswegen ich kann echt nicht garantieren, ob das bei allen gleich ist. Keine Ahnung, tut mir furchtbar. Ich weiß nicht mal, ob das offiziell spezifiziert ist oder wie er Lust hat. Weiß ich nicht, tut mir leid. Irgendwo war da oben eine Frage.
So, ich weiß irgendwie,
was auch
das sind beide schicken.
Kann ich durchaus sein, ja. Es ist allerdings so, dass du auch als Server-Admin diese Filter relativ gut kastellen kannst. Eben gerade solche Auto-Reply-Loops, die will man nicht haben. Und deswegen. Es ist kein Feature, das jeder Server kann. Es kann sein, dass es der Server kann, muss aber nicht. Was wiederum auch ein Grund ist, warum ich sage, es ist immer noch am coolsten, einen eigenen Server zu haben, weil dann weiß ich einfach, was er kann. Und sonst implementiere ich es nur oder nicht so zu. Es funktioniert genauso natürlich auch serverübergreifend. Hier haben wir dann diese Sache mit diesem dynamischen Routing. Wenn ich jetzt von als fh.jabber.ccc.de an fh.swoop.de schicke, dann läuft es an jabber.ccc.de. Es läuft immer über den eigenen Server und geht von da aus auf den Server.swoop.de und dann an den kleinen Dock weiter. Wenn ich natürlich an A-Message schicke, geht es dann direkt an A-Message. Und wenn die Serververbindung nicht schon vorher besteht, wird sie dann speziell da established, wird speziell da aufgebaut. Wobei, da hat es dann auch verschiedene Mechanismen, die funktionieren müssen. Also es ist nicht einfach so, dass du jetzt irgendwo einen Record hinzeigen lassen kannst. Die haben sich ein bisschen was ausgedacht, um die Fälligerei zu unterbrechen. Das ist gut, das ist nicht ganz didaktisch, nicht ganz sinnvoll. Das ist hier unten auf der Folie. Es gibt nicht nur 3D-Handshake. Wenn ich mit einem Server B sprechen will, dann initiere ich mal die Verbindung zu diesem Server und sage, hallo, ich bin Server Jabber.ccc.de, ich will jetzt mit dir kommunizieren. Und der löst bei sich auf seinem Main-Server die IP aus und tut von sich aus zurück verbinden, übermitteln eine Challenge, die ich ihm dann wiederum zurückgeben muss. Und nur wenn dieser 3D-Handshake funktioniert, dann ist es in Ordnung, dann wird die Verbindung auch akzeptiert, weil es einfach bedeutet, wenn es irgendjemand dazwischen Blödsinn im DNS-Server macht, dann funktioniert es nicht. Das heißt, du bist so insofern schon vor diesen klassischen DNS-Calls meistens geschützt. Es gibt dann noch zusätzliche Mechanismen wie SSL auf der Strecke, wo du dann Zertifikate noch prüfen kannst, aber bei Default funktioniert es genauso. Ja, ganz oben, das haben wir schon gesagt, Verbindungsaufbau ist nicht statisch, sondern dynamisch, wie bei E-Mails auch. TLS-Support gibt es nur bei neueren Server-Versionen. TLS ist einfach eine SSL-ähnliche Art, es ist einfach die Verbindung zwischen den beiden Servern verschlüsselt. Das muss man ganz klar sagen, bei Default, bei nahezu allen Servern, ist die Verbindung zwischen zwei Servern unverschlüsselt. Was mit auch ein Grund ist, warum man meistens Ende-zu-Ende mit Verschlüsselung mit GDB wählen sollte, wenn man es mag. Wer natürlich kein Problem damit hat, ist es mir auch egal. Und dieses seltsame lange Ding, dieser Server-Record da unten, das ist ein Beispiel, wie es mit Java dann tatsächlich funktioniert, warum ich meinte, dass wir nur Zugriff auf den DNS haben müssen. Es gibt nämlich einen sogenannten Surf-Record, der ein bisschen komplizierter aussieht und den wir uns auch gar nicht so genau anschauen wollen, mit dem ich einfach sagen kann, wenn ein Java-Server mit dieser Domain kommunizieren will, dann kann er auch auf eine andere Domain, in dem Fall jabber.jabber.ccc.de, muss er dahin verbinden. Also es kann sein, dass die Domain jabber.ccc.de, wo völlig anders hin zeigt, wie da, wo ein Java-Server nachher hinconnecten wird, weil ich eben zwei oder drei oder vier IPs habe für einen selben Rechner. Und über die verschiedenen Zahlen, die dazwischen stehen, kann ich auch mehrere mit verschiedener Priorität angeben, was gerade bei Last Balancing natürlich ziemlich klasse ist. Also ich kann mehrere Server hinstellen, die alle die Verbindung annehmen. Gleich gehen Records. Also wer eine Ahnung hat, wie X-Records funktionieren, ist das gleiche Kram in Google. Der
3WG-Handshake, der funktioniert nur, wenn jetzt A keine Rechnerfarm ist oder so. Also wenn jetzt A eine Namen oder eine IP oder so geordnet ist, oder?
Nein, es ist, du hast indirekt recht. Das ist einfach so, dass du dafür in der Config ein Feature hast. Das ist also ganz einfach so, dass du dann ein spezielles statisches Secret brauchst, mit dem das dann gemacht wird. Es ist natürlich klar, die ganzen Server-to-Server-Instanzen müssen alle miteinander in irgendeiner Form kommunizieren, sonst geht es in die Hose. Das ist cool, wenn es einer respektiert hat. Ich bin mal. Ich finde diese Folie ein bisschen unübersichtlich, ich muss es offen zugeben. Deswegen Fragen, deswegen. Das ist dann so ziemlich die kaputteste, gebe ich offen zu, aber vielleicht interessiert es ja jemand, wie so ein Java-Server intern funktioniert. Als Benutzer kommunizierst du erstmal mit diesem Client-to-Server, C2S, über zwei verschiedene Ports, der eine ist mit SSL-Verschlüsselung, der andere ohne. Und dann geht es immer auf das Kernstück, den Router. Der macht im Prinzip nichts anderes, als einfach zu gucken, wo geht dieses XML-Paket hin, und je nachdem schickt es dann die verschiedenen Dinge. Es hat einmal DNS-Resolver, der ist primär zuständig für, wenn du mit anderen Servern kommunizieren willst, für die DNS-Namensauflösung. Das heißt, alle Pakete, wo der Router nichts mit anfangen kann, die wandern erstmal zum DNS. Und der schickt dann zurück und sagt, wo es hingeht. Es hat natürlich eine eigene Instanz für Session Handling, wo einfach gesagt wird, welcher Benutzer ist gerade online, welchen Status er hat, was er eben zu einer Session dazugehört in irgendeiner Form. Wo einfach gespeichert wird, welche Benutzer sind gerade online. Es hat eine eigene Instanz für Server-to-Server-Connections, die hatten wir ja vorher schon, wo es deswegen sage ich gar nichts dazu. Und dann hat es ganz viele Transports, die ich vorher durch diese verschiedenen IPs angedeutet habe. Es ist so, dass du alle möglichen anderen Dienste, da unten ist mal so eine kleine Liste, ich hoffe, man kann es lesen, mit einbinden kannst. Also du kannst sowohl zu den proprietären Messengern wie ALM und ICQ ein Gateway, also eine Umsetzung nach Java anbieten, als auch zum Beispiel SMS ist sehr beliebt, es gibt nach E-Mail, das hatten wir bereits, du kannst ins IRC, wobei der hat noch keine sinnvollen Gateways, sind alle furchtbar, du kannst RSS-Feeds nach Java gaten und dafür sind die einzelnen Transports zuständig, die dann jeweils im Route eben verteilt werden.
Transports?
Ja.
Diese einzelnen Kiste, die da sind, das sind jetzt Module von dem Server, oder?
Ja, das ist, es ist so.
Das ist typischerweise schon auf eurer Maschine.
Ja, es sieht deutlich wilder aus, wie es bei Default ist, das muss man ganz klar sagen. Also, um Gottes Willen, lasst euch von dem Ding nicht erschrecken. Der Durchschnitts-Java-Server, der kommt so out of the box, der hat all diesen Kram in einer einsamen Binary mit einem Config-File. Und dann kommst du irgendwann an ein Limit, wo du einfach feststellst, okay, ich habe Lastprobleme, dann kannst du es auf mehrere Binaries aufteilen und dann auch irgendwann auf physikalische Kisten. Aber dieses Ding, das von Hand kommt, das ist im Fall von Java D1 eine einzelne Binary mit einem riesengroßen Config-File und im Config-File sind die einzelnen Instanzen definiert. Der Java D2, der hat drei Binaries, die dann parallel laufen. Das sind dann DNS, Sessions, der Router, Client-Server, ja, und Server-to-Server natürlich auch. Wobei die Transports, die laufen immer als eigene Binary, einfach aus dem simplen Grund, weil die völlig unterschiedlich sein können. Ich meine, für RSS-Feeds nach Java gaten brauchst du ganz anderen Kram wie für ICQ, ganz klar. Und da gibt es auch in Trilliarden verschiedenen Sprachen, also teilweise Sprachen, die ich noch nie kannte, bevor ich mit Java zu tun hatte. Naja,
komm. Und das SMS-Zeichen
sehr gut, ja. Das ist, das musst du als Benutzer zahlen. Also es gibt so baugefinanzierten Kram, gibt es nicht. Was es gibt, ist.
Funktioniert das jemand?
Ja, du registrierst dich. Du gehst ganz einfach hin, du musst dich an diesem Gateway registrieren und registrierst dich damit im Account, den du bei einem Provider, der diesen SMS-Kram vorher für Tick registriert hast. Und da kaufst du dann auch Block, was ich 300 SMS, kannst sie verschicken, die kosten so ungefähr ein Drittel von dem, was du über Handy SMS zahlst. Also ist relativ günstig, ist dafür halt auch vorbefrei. Ich meine, ich persönlich sehe es als Feature, ich zahle lieber Geld, wie das dann nachher
wird. Das ist freigeschaltet, wenn man das
zahlt. Genau. Und das ist halt, da gibt es dann auch mit 1000 Zusatzfeatures, also bis hin zu, dass du Empfangsbestätigung kriegst, wie du es eben vom Handy auch kennst. Das kannst du aussuchen, wie du willst. Also das ist relativ stark konfigurierbar, geht auch mit jedem Handynetz weltweit. Also da besser mal die Website, kann ich dann eine URL geben, anschauen, aber kann man, glaube ich, zwar jetzt nicht abdecken, aber muss sich vorher registrieren und auch richtig bezahlen, also physikalisch bekannt sein. Ja, die Transports habe ich jetzt etwas von hinten durch die Brust ins Auge einfach mal erwähnt. Das sind einfach Umsetzungen beliebiger Dienste nach Jabber. Das ist an der ICQ sieht man es ganz toll. ICQ, das was die Jabber-ID bei Jabber ist, ist bei ICQ die UIN, ist einfach eine laufende Nummer, die meistens relativ lang ist. Ich glaube, sie sind siebenstellig inzwischen, dementsprechend gut merkbar. Wird hier einfach zu Nummer@icqjabber.ccc.de, was relativ intuitiv ist und hat den ziemlich tollen Vorteil, dass es für einen Client, für einen Jabber-Client, erstmal genau gleich funktioniert wie ein Jabber-Contact selber. Das heißt, der Client muss gar nicht wissen, was sich da dahinter verbirgt. Was einfach auch bedeutet, ich kann mit jedem Jabber-Client dieses ICQ-Gateway nutzen. Der Jabber-Client muss nichts von ICQ wissen. Und genauso wenig auch von SMS und RSS und ganzen Kram, das ist wurscht. Das findet ausschließlich im Server statt, die Umsetzung, was ziemlich elegant ist. Es wird auch oft Gateways oder Dienst genannt. Das ist das, was ich vorher meinte, mit mehreren Begriffen für den gleichen Kram. Und ich kann natürlich auch Gateways von anderen Servern benutzen. Also, wenn ich bei jabber.ccc.de bin, bin ich nicht verpflichtet, die Gateways da zu benutzen. Gerade bei ICQ würde ich es momentan auch nicht tun. Das Ding ist furchtbar buggy. Sondern ich kann auch von anderen Servern, sofern die Administratoren das freigegeben haben, benutzen, weltweit im Prinzip. Es gibt bei Jabber.org auch für die öffentlichen Server eine schicke Übersicht, was wer kann. Und da kann man sich einfach aussuchen, was man haben will, kann da also beliebig hin und her registrieren. Man kann auch so weit gehen, dass man für sich daheim Jabber-Server anbietet, der nur Gateways hat und meinen Account hat bei jabber.ccc.de. Geht auch, wer es will. Ja, die Gateways sind gerne überlastet zu den proprietären Protokollen. Das ist, wie ich schon sagte, ich persönlich nutze keinen Raten. Ich selber benutze sie, aber stabil ist was anderes. Ich meine, wir sind ehrlich, das kann auch Veranstaltungen hier, deswegen, das ist einfach nicht sinnvoll, weil eben das Protokoll ziemlich bescheuert dokumentiert ist von ICQ und dementsprechend macht es auch sehr viel Spaß, für diesen Kram zu decoden. Ich habe gerade den Spaß mit einem ICQ-Gateway und wenn man sich da das Protokoll von ICQ näher anschaut, das ist einfach gigantisch. Also wie man so einen Quatsch sich ausdenken kann, das ist toll. Es gibt ein Traffic Limit pro IP, was natürlich gerade bei so größeren Servern wie jabber.ccc.de ganz toll ist, weil wenn du natürlich mehr als 200, 300 Benutzer über die gleiche Gateway, das heißt mit gleichen Source IP unterwegs hast, ist ganz klar, irgendwann macht ICQ einfach dicht und dann bist du offline. Was auch ein Grund ist, eben eigene Gateways aufsetzen. Und es gibt ganz tolle Benutzer, das ist ja natürlich immer das klassische Layer-Problem, das ich so wunderbar lieb. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche einen Benutzer, der kam auf die grandiose Idee, er guckt sich das mal alles an, was auf der Website steht, hat also gelesen, Jabber ist skriptbar, er hat es also offensichtlich auch kapiert. Er hat es gleich so toll kapiert, dass er sich einen Bot geschrieben hat für unser komisches Online-Games-Forum, hast du eine Jabber-Nachricht bekommen für jedes neue Posting. Was soweit ja ganz cool ist, nur hat er sich gedacht, hey, es gibt ja auch Gateways. Ich kann es ja ganz toll sein, das auch für alle ICQ und RIM-Benutzer angeben. Ich kann es auch für die benutzen, indem ich einfach an die UIM das schicke und über das Gateway. Was dazu führte, dass wir pro Stunde von diesem einen Benutzer etwas mehr als 20.000 Nachrichten an ICQ hatten. Ich meine, jeder Mensch kann sich selber ausdenken, wie viele Sekunden ICQ oder auch IM oder NSN das mitmacht, bevor sie einfach dicht machen. Und es ist auch beeindruckend, was für interessante Titulierungen man dann von diesen Benutzern bekommt, wenn man diesen Bot einfach einen Saft abdreht. Ja, also menschliche Dummheit kennt keine Grenzen. Entschuldigung, dass es so böse klingt, aber es ist wirklich beeindruckend. Wir haben auch Benutzer, die zum Beispiel gerade vorher schon erzählt, bevor es mit dem Vortrag offiziell losgeht. Wir haben Benutzer, die gehen für 4 Wochen in Urlaub und abonnieren vorher noch den RSS-Feed von SWR3, der am Anfang und Ende von jedem Lied den Lied die Titel mitteilt, einschließlich Spielzeit. Nach 4 Wochen kommen sie ja wieder online. Das Poolfall ist über 10 MB groß. Und wer grob Ahnung hat von XML, der wird wissen, dass es verdammt viel ist. Und dann ist auch noch der Meinung, dann muss die Administratoren vom Server dumm anflamen, warum sein Client jetzt segfaultet, bei dieser Masse der Nachrichten, die er sich einklappt. Ja, also kann man auch nicht helfen.
Wie ist das mit diesem Protokoll anderen Gateways? Also für den, weiß ich, ICQ, die haben ja auch einen Server, mit dem die Clients normalerweise direkt kommunizieren. Ja. Und der sieht dann halt, dass von JavaCCC ziemlich sehr viel Traffic kommt.
Exakt, das sieht.
Die wissen, dass die Administratoren, ist denen das egal?
Ich weiß es nicht. Ich vermute ganz einfach, dass sie das aufgeben werden, sowas zu finden, aus einem ganz banalen Grund, weil es ja auch relativ viele Firmenbenutzer von diesem ganzen Kram gibt, die teilweise auch richtig Geld dafür abdrücken und hatten das gleiche Problem durch Firewalls, dass viele Connections kommen. Also sie filtern es noch nicht, aber man muss natürlich ganz klar sagen, es ist rein, wenn die morgen schließen, sie mal so, dann ist halt warum. Das ist das gleiche Problem wie eben auch mit den Protokolländerungen. Du bist halt auf die Gnade von denen angewiesen. Und wenn es halt nicht mehr geht, dann stellen sie grinsen hin und sagen, ja, du hast nicht unseren schönen werbefinanzierten Client benutzt, also kannst du nicht mal. Das ist mir auch völlig egal, dass es das nicht für Linux gibt. Das ist mit einem Grund, warum ich ICQ so furchtbar genannt habe. Aber das ist alles.
ICQ hat ja lange nicht mehr gespielt, auch in die User-Pass-Authentifizierung. Und die muss natürlich euer Gateway halt in den Klartext bringen.
Selbstverständlich. Aber
persönlich wäre Vertrauen gegen den Abwendigkeit haben.
Erstens das und zweitens, ich meine, ICQ tut dieses Passwort eh im Plaintext rumkrakeln. Und also ich persönlich habe ein kleineres Problem damit, wenn ich weiß, dass ein Java-Server für mich dieses Passwort weiterschickt, wie ich logge mich hier im Uni-WLAN direkt mit dem Client an und tue hier im WLAN dieses Passwort rumbroadcasten. Es ist meistens doch sehr angenehmer. Also gerade wenn ich das Peering vom Bürgernetz anschaue, allein schon durch die Traffic-Menge ist es deutlich unwahrscheinlicher, dass da jemand mitsnifft. Innerhalb vom Bürgernetz garantiert nicht, da garantiere ich dafür, weil der Typ wird es nicht lange überleben. Und außerhalb ist der Traffic so groß und die Leute so professionell, dass es auch unwahrscheinlich ist. Also es ist garantiert sicherer, wenn du dich hier an der Uni im WLAN oder so einnimmst, 100%. Ja, und das ist diese sogenannte Service Discovery. Das hat jede kleine in irgendeiner Version. Natürlich heißt es überall anders, es wäre langweilig, wenn nicht. Und über dieses Ding kann ich diese ganzen Dienste ansehen, registrieren, etc. Also im Prinzip hier dann rechte Maustaste drauf, dann habe ich die Option, die es gibt. Also bei ICQ Transports kann ich mich dann eben zum Beispiel registrieren mit UEN und Passwort. Das ist unterschiedlich. Es gibt auch Public Chatrooms, die sind extrem ähnlich zum Rück. Also es gibt auch mit einschließlich Topics und Operator-Status und den ganzen Kram. Gibt es natürlich auch für Java.
Okay.
Ja, das ist toll, das ist super. Das ist ganz, ganz toll.
Ja, Plus-Channels.
Was ist?
Gibt es auch Plus-Channels.
Ja, natürlich. Das ist, du kannst also beliebigen Kram da einstellen.
Bei den Chatrooms vielleicht ein paar Surveillance-Service, und zwar unter absoluter Anonymität, solange man dem Server vertraut, auf dem der Room offen ist. Und zwar kriegst du eine neue UEN-Scan, die auf dem Chatroom unterwegs ist, und der rudelt es dann weiter. Nur er weiß, das Netting zwischen UEN's im Chatroom und dann richtig ein Java-ID.
Ja, das ist ja. Wobei es ist konfigurierbar. Also wenn du einen neuen Raum aufmachst als Administrator, kannst du das wie viele, viele andere Features auch einstellen. Du kannst sogar bei den meisten Servern einstellen, dass du direkt den Server bittest, einen Logfile zu generieren in XML oder HTML oder Plaintext. Allerdings, wenn du den Kanal dann joinst, musst du auch darauf hingewiesen. Also es ist für alle Benutzer klar ersichtlich, was ist. Aber es gibt anonyme Räume, die sind wirklich anonym. Es kann aber auch sein, dass der Administrator konfiguriert, ich möchte, dass jeder genau erkennbar ist. Und wie gesagt, wenn du so einen neuen Kanal aufmachst, kannst du das neben ganz vielen anderen Kram einstellen. Aber prinzipiell gibt es auch anonym, durchaus ja.
Ja, das
finde
ich dann schon besser,
Leo. Ja, auf jeden Fall. Das ist, dass ich Java besser finde, wie irgend. Ich meine, das hört man mir hoffentlich an. Ja, das ist. Wobei, was auch ziemlich klasse ist, es gibt also dieses Mapping über den Server, heißt dazu, dass ich also die Leute trotz alledem noch erreichen kann. Also ich kann auch dann direkt private Konversationen starten während dieser Konferenz, ich kann mich mit Leuten privat unterhalten, nur eben mit diesem Zwischenstand-Server, der das umsetzt. Genau. Ja, gut. Sind wir schon wieder ans Weite? Auch schon. Ja, gut, das Protokoll. Ich mache es wirklich kurz, wenn es jemand interessiert, dann bitte, bitte protestieren. Ich kann da wirklich noch mehr dazu erzählen, aber faustmäßig fangen die Leute sehr schnell an einzuschlafen, wenn sie XML auf dem Beamer sind. Deswegen mache ich schnell. Im Prinzip sieht das Protokoll genau so aus. Es ist ein großes XML-Paket, ein Stream, und der wird oben initialisiert. Das ist das Wichtigste, bevor du, das ist immer das erste Paket, das du schickst zu einem Java-Server und dann auch zurückbekommst. Du schickst einfach Stream hin, kriegst zurück die verschiedenen Features, in dem Fall, was für die Authentifizierungsmöglichkeiten unterstütze ich, etablierst diesen Stream und schickst dann einzelne kleine XML-Pakete hin und her. Das sind die drei verschiedenen Elemente Presence, Message und IQs. Presence ist einfach Statusinformation, das heißt, ich bin jetzt online oder ich bin jetzt away oder ich bin jetzt ganz weg. Ich kann da auch noch verschiedene Informationen hinzupacken, wie ein frei definierbarer Text, wo also nicht nur Away-Status ist, sondern steht auch, ich bin unter der Dusche. Wer es mag, muss man nicht, kann man machen. Messages ist, glaube ich, selbst erklärbar. Es ist einfach, ich gebe an, an wen es gehen soll. Es steht die Message drin. Es gibt noch Trilliarden weiterer Attribute, gerade bei Messages bis hin zu schicken.
Das ist jetzt eine Nachricht, oder?
Nein, das ist so sieht das Protokoll generell aus. Die Nachricht ist dieser eine Message-Tag, also diese drei Zeilen im Prinzip. Komme ich gleich auf die nächste Folie, zeige ich dir noch eine Messaging genau. Es ist einfach, da wo die Striche sind, das sind die einzelnen Pakete, die zwischen Java Server und Client hin und her gehen. Nur es ist überall die Pakete hinweg, von Anfang bis Ende ein großes XML-Paket praktisch eingebildet in diesen Stream. Das meine ich damit. Und sobald du kaputtes XML da reinkippst in irgendeiner Form, sei es absichtlich, sei es weil du zu blöd bist, dann ist auch die Sache beendet. Weil also der Java-Server nimmt kein kaputtes XML an, die Session ist beendet, du musst sie nur aufbauen. was gerade bei Asiko sehr viel Spaß macht, weil er massive Probleme mit malaysischen Sonderzeichen momentan hat. Das sind halt die Dinge, die ich Lampen-HDS an bestimmten Servergröße kenne. Aber gut, es ist cool. Ich habe UTF-16 das erste Mal durch dieses Asiko-Gateway kennengelernt. Ja, das ist mal beispielhaft so ein etwas aufgebohrter Message-Tag. Die meisten sehen deutlich unspektakulärer aus. Der fett gedruckte Teil, der ist der Muss-Teil, der auch in der AFC schon so drinsteht, was da drinsteht. Es ist von wem es ist, an wem es ist, was drinsteht und fertig. Und der ganze Kram drumherum mit dem Type, mit der Sprache, mit den unterschiedlichen Sprachen, das sind dann über verschiedene Jets, Protokollerweiterungen, die definiert sind. Die kann ein Client verstehen, muss aber nicht. Was einfach zum Beispiel bedeutet, ich kann in meinem Client definieren, ich spreche nur die drei Sprachen. Und wenn eine der Sprachen, die ich spreche, die mein Client kennt, in diesem Message-Tag drin sind, dann zeige ich mir auch die an. Wie man es eben auch von Webservern zum Beispiel kennt, die haben das Feature ebenfalls. Und wenn mein Client einfach zu blöd ist und dieses XML-Language gar nicht kennt, dann zeige ich einfach den ganz normalen englischen Text. Type-Chat heißt einfach, es gibt drei verschiedene Arten von Nachrichten bei Jabber, die unterschiedlich dargestellt werden. Es gibt einzelne Messages, die gehen auf mein Bildschirm, die poppen auf und dann ist fertig. Es gibt Jet, das sieht aus wie ein Bild, wo du also immer Zeile für Zeile die einzelnen Leute hast. Und es gibt ein drittes, das ist Type Headline, das ist dann vor allem für so RSS-Feeds und so Kram, das sind dann URLs mit dabei. Und Headlines kann ich zum Beispiel eben so konfigurieren, dass sie gar nicht aufpoppen, sondern irgendwo schön brav im Hintergrund sich ansammeln, ähnlich wie beim RSS-Reader oder Event-Programm. Das ist einfach der Grund, warum es verschiedene Types gibt. Und auch das natürlich durchaus noch mehr Types unterstützt. Es gibt also Clients, die können noch Type gleich Whiteboard oder ähnlichen Kram. Muss man hoffen, dass der andere es dann auch versteht.
Ich sehe hier einen Absender und einen Empfänger. Der Empfänger ist klar, das wird geroutet. Wird der Absender irgendwie verifiziert durch den Server, oder ist das wie bei E-Mail, was da jemand reinschreibt?
Ja, was heißt, wird verifiziert? Es ist ganz einfach so, dass du natürlich deinen Server irgendwie arbitrary formulieren kannst. Also wenn du kannst den Teil, der für dich als Server in dem Fall ersichtlich ist, der wird geprüft. Also wenn ich jetzt der Benutzer example.com bin, dann gucke ich, dann wird selbstverständlich geprüft, macht das Sinn? Ist dieser Typ online? Gibt es diesen Benutzer überhaupt? Der Screen, der initialisiert wurde, gehört ja zu dem Benutzer.
Das war die Frage.
Genau. Wenn ich jetzt aber natürlich einen anderen, wenn es eine Kommunikation zwischen zwei Servern ist, dann ist natürlich ganz klar, dann kann ich als Empfangsserver nur die Domain verifizieren.
Ja, aber anders als bei Mail, wo ja im Absender wirklich alles stehen kann, der erste Server, der kann ja das auch verifizieren und.
Sollte, ja. Wobei es natürlich auch durchaus Szenarien gibt, wo es absolut wünschenswert ist, dass es eben nicht authentifiziert wird. Oder auch einfach so Sachen wie Gateways. Ich meine, bei SEQ, da muss ich halt auch verlassen, dass es
klar. Aber prinzipiell.
Genau, das ist vom konkreten Szenario auch ganz klar.
Gibt es denn irgendwelche Clients, die das Einbetten von Nutzdaten erlauben, die andere XML-Namespaces haben? Also zum Beispiel, dass ich Marvel
einbetten. Ja, ziemlich genau alle. Also, ja, ich will jetzt mal nicht alle sagen, du findest garantiert irgendwas Obskures, was es nicht kann. Aber alle größeren, mir bekannten Clients, haben das Feature an der XML-Konsole, wo du erstens mitlesen kannst, was übertragen wird, was ziemlich klassisch und irgendwas debuggst, wo du natürlich auch eigene Sachen eintragen kannst. Einfach eben aus dem simplen Grund, weil Namespaces niemals von allen Clients bekannt werden können. Aber also alle größeren Clients haben das in irgendeiner Form. Und ansonsten, good old Tablet existiert, aber das ist nicht ganz witzig. Ja. XML, das ist das Wichtigste. Wenn du XML nicht leiden kannst, dann lass die Finger von Tablet entwickeln. Du hast diesen Scheiß überall. Du hast es in den Config-Files, das ist ein XML-File, du hast es in den Spool-Files, das heißt die Account-Daten und der ganze Kram, die Kommunikation zwischen den Servern und auch mit den einzelnen Nutzern, das ist alles XML, es ist XML 1.0 mit einem Subset von UTF-8. Der Rest wird encoded, das ist einfach XML 1.0-Spezifikation. Das ist übrigens genau das, wo gerade dieser ICQ-Client bei JavaCCC.de das Problem hat, warum ich so wunderbar am Fluten bin. Und dadurch, dass es eben UTF-8 ist, kannst du es in jedem beliebigen Sprache, nicht nur in westeuropäischen Sprache auch verwenden, sondern es ist ganz klar, dass jeder normale Jabber-Client auch arabische Schriftzeichen und ähnlichen Kram unterstützt, wenn es dann so stehen kann. Das ist ziemlich klasse und gerade deshalb ist es einfach so, dass in Räumen wie China, Japan, im ganzen arabischen Raum, Jabber deutlichen Vorteil hat, deutlichen Vorsprung gegenüber ICQ, weil da ist es natürlich wirklich cool, wenn du einfach mit deiner eigenen Sprache machen kannst. Wobei ICQ in neuen Versionen auch UTF-8 kann, aber erst in neuen.
Ja, gut. Ganz kurze Frage noch zu dem Protokoll. Wir haben auf dem Slide von vorhin das Protokoll gesehen. Nur mal aus Neugier, ohne jetzt gleich XML-Bashing anzufangen. Unterstützen die Server auch gezipptes XML zu empfangen? Ich denke beispielsweise an Handy-Clients, wenn ich auf meinem Nokia-Handy mit Serie 60 irgendwelche Java-Clients laufen habe, die dann kilobyteweise Geld kosten, gibt es so eine Option, dass man dieses XML gezippt durch die Leitung bringt? Oder
es wäre das zwei,
nach dem Motto,
es gibt diese Java Enhancement Proposals dafür, also diese Jabs, es gibt Server, die es unterstützen, also das ist ein fertiger Standard.
Cool.
Aber also das ist wirklich, das ist Jehova-Schrein, wenn sowas auf der Mailingliste
macht.
Also es gibt da die. Es gibt äußerst interessante Standpunkte in beide Richtungen. Es gibt auch gute Argumente, sowohl für gezippt, eben gerade Traffic bei Handys. Es gibt auch für ungezippt gute Argumente, weil alle größeren Protokolle, die man normalerweise verwendet, HTTP, SMTP, POP3 und wie sie alle heißen, sind erstmal Plaintext. Und wer einmal versucht hat, sowas zu debuggen mit Telnet und Co., der wird auch ganz schnell zu schätzen wissen, dass dieses Zeug nicht binary ist. Deswegen wird heiß diskutiert. Manche finden es gut, manche finden es nicht gut, andere wollen es parallel.
Es gibt die Möglichkeit.
Es gibt die Möglichkeit auf jeden Fall. Und ich meine, hey, es ist Open Source, dass die Leute sich gegenseitig die Schnauze einkloppen müssen, das gehört dazu. Ist ja langweilig. Ja gut, die Basis sind, wie gesagt, die vier RFCs, die jetzt seit Oktober da sind. So dabei durch JAPS, diese Java Enhancement Proposals, die alle auf java.org sind und auch von dieser Java Software Foundation zugelassen und auch publiziert werden. Es gibt momentan knapp 150. Strukturiert ist es von der ganzen Sprache und alles ganz ähnlich wie RFCs. Also es gibt Drafts, es gibt welche, die sind deprecated, es gibt welche, die sind historical. Es hat auch die guten alten 1. April Jabs, selbstverständlich. Und die lesen sich auch alle ähnlich amüsant wie dieses wunderbare TCP-IP-Briefhaufen. Man kennt sie alles und JSF kümmert sich darum. Das sind übrigens alles Entwickler, vor allem Jabber. Also es sind keine schicken Selbstdroiden mit Krawatte, sondern die Leute, die da drin sitzen, wenn die Liste durchguckst, liest sich ein bisschen wie WSU von den Leuten, die auch wirklich entwickeln. Also die wissen, was sie sagen, ganz klar. Und ist auch demokratisch. Also es kann jeder hier in diesem Raum sich darum bewerben und wenn er mehr als 2/3 mehr hat, bekommt, was er rein auf diese drin. Ganz einfach. Ja, Protokoll schon fertig.
Bist du da drin?
Nö. Ich habe bislang keinen Vorteil davon gesehen, weil ich mache lieber produktive Dinge, statt mich mit seltsamen Standards hinzukloppen. Flame Wars habe ich genug, ich meine, ich habe auch intern unsubscribed, verstehst du? Ja gut, Programmierung, das ist dann der Teil, wo ich eher unterwegs bin, was mir mehr Spaß macht. Es gibt Libraries für so ziemlich jede Sprache. Ja, fast, wie gesagt, ich habe extra eine Fußnote gemacht, ich meine, man kennt jetzt alle paar Mal. Assembler-Libraries gibt es nicht und auch ähnlich seltsame Maschinen, natürlich nicht. Aber gerade die Perl-Libraries, die habe ich absichtlich als erstes geschrieben, die sind sehr schick, sehr leistungsfähig und toll und sie werden vor allem vom leitenden Entwickler vom Jabberd zur Validierung benutzt und zum Testen. Das heißt, man kann sich ziemlich sicher sein, dass dieses Zeug erstens alles kann, zweitens aktuell ist und drittens für jeden Blödsinn eine Funktion hat. Also gerade bei Perl wurde sehr viel abgenommen. Bei Python hat es mehrere Libraries für verschiedene Ansätze, die ich jetzt so nicht kenne direkt, also ich habe alle meine Finden gehabt, aber ich bin ja so der Python-Fanatiker, deswegen anschauen, wenn es interessiert. C und C++, da wird es dann endgültig unübersichtlich, da hat es jede Menge verschiedene Libraries, sowohl für XML generell als auch speziell für Java. Es gibt sogar eine für PHP, das ist, wer sowas will, ich meine gerade in Webforen und sowas finden es Leute wohl ganz, ganz toll. Für Java gibt es jede Menge und was ich auch noch aufgeführt habe, ist Erlang. Erlang ist eine relativ unbekannte Sprache. Ich habe sie einfach aus dem ganz banalen Grund hingeschrieben, weil einer der bekanntesten Java-Server in dieser Sprache geschrieben ist. Das ist von Ericsson ein aufgebautes C++. Es liest sich wie der Traum eines Sales-Druiden. Der ist im Prinzip C++ und kann zusätzlich alles, was in irgendeiner Form mit Mobile Computing zu tun hat. Ich habe es mir nicht näher angeschaut, aber es soll wohl total cool sein, wenn einen sowas interessiert. Also jeder, der es anschaut, der fängt an, Augen zu leuchten. Geschmackssache. Gute Literatur ist erstmal dieses wunderbare Teambuch, also von O'Reilly, von Adams, Programming Java. Es ist ja, ich bin gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass es um Java und nicht um XMPP geht, weil es doch geringfügig unterschiedlich ist. Und ja, Source lesen ist die klassische Anweisung und hier wirklich auch cool, also gerade bei bei Perl ist es so, dass die Beispielsourcen und auch die Bibliotheken selber sehr gut und deutlich kommentiert sind. Und du siehst auch viele Anwendungsfälle. Also gerade bei Perl ist es so, wenn ich mir 6, 7, 8 Sourcen anschaue, wie es implementiert wurde, brauche ich nicht mehr viel Druck. Ich bin sehr überrascht, es gibt auch Gegenbeispiele auch bei der Embargo. Bei Perl ist es wirklich schick. Und so sieht ein Hello World dann im Prinzip auch aus. Es ist also nicht so unübersichtlich. Ich gehe einfach her, ich baue mir ein neues Java-Objekt im Client-Namespace, weil ich möchte es einfach als Client auf den Server connecten und eine Nachricht schicken. Ich verbinde hin, ich gebe einfach den Hostname und den Port an, habe dann Connection-Objekt und wenn es nicht funktioniert, dann breche ich ab. Dann authentifiziere ich mich mit Nutzername, Passwort und Resource. Da baue ich mir ein neues Nachrichtenobjekt, in dem ich reinschreibe, an wen es geht und die Nachricht schickt und bin fertig. Es ist also, ja gut, nicht sonderlich spektakulär, aber es zeigt vielleicht ganz, ganz schick, dass du mit Perl doch relativ viel schon vorgebaut hast. Ich meine, wenn du natürlich größere, sinnvolle Sachen mit Perl bauen willst, nutzt Perl üblich obfuscated. Ich meine, es gibt Leute, die bezeichnen Perl nicht umsonst als programmable aligned noise. Also, das ist halt einfach mal nicht schwer. Man kann viel machen in dieser Bibliothek und die kann auch viel. Ja, Jab und XMPP habe ich hier eigentlich gleich erwähnt, aber nur einfach noch als Disclaimer, es ist nicht ganz gleich. XMPP ist der Teil von Jabber, der spezifiziert ist. Jabber lässt deutlich mehr zu, also allein schon Zeichen, die in einer Jabber-ID zugelassen sind, lassen die alten Jabber-Clients einiges mehr zu. Ja, wobei die Zeichen, die bei XMPP verboten sind, sind kein Verlust. Das sind so interessante Sachen wie das Quadrat, also hoch 2 und so Zeug. Das will man, glaube ich, auch in so einer ID nicht haben. Und Jabberdings 4.1.4.4 sind auch nicht voll XMPP-konform. Das sind eigentlich mehr so die kleinen Disclaimer, falls jemand von euch wirklich was damit entwickeln will, da fällt man dann auf die Nase, das muss ja nicht sein. Ja, XMPP ist die kleinliche Variante von Jabber, das habe ich jetzt ein bisschen übersetzt, ist Aussage von einem guten Freund von mir, der hat eigentlich gesagt, ist die Klugscheiße-Variante von Jabber, was auch besser relativ nahe kommt, aber das wollte ich dann doch nicht so auf die Slide schreiben. XMPP ist einfach deutlich genauer, es ist wirklich jeder Blödsinn spezifiziert. Ich meine, es ist eine RFC, was hätte man da?
Ja, Flo, ja?
Ja.
Kannst du kurz eine Pause machen, damit wir Kassette wechseln können?
Boah, gehen wir ganz schnell wieder zurück, das ist doch toll. Nein,
komm, dann weiter hier.
Darf ich weitermachen? Ja, das ist PubSub, ist eine Jabber Enhancement, um genau zu sein, die 60, wie ich es richtig im Kopf habe. Es ist eine relativ große Protokollspezifikation für Jabber und wenn man sich ein bisschen, sie ist kompliziert, ich gebe es offen zu. Das heißt, wer jetzt nichts versteht, das ist in Ordnung, ich habe auch lange gebraucht, bis ich wirklich kapiert habe, was da cool ist. Aber im Prinzip ist es einfach so, wenn ich irgendeinen beliebigen Content im Netz haben will, als Beispiel einfach RSS-Feeds, dann gehe ich nicht hin, so wie bisher, und poll den ganzen Scheiß alle 60 Minuten meinetwegen und hoffe, dass ich irgendwas finde, was natürlich viel redundanten Traffic generiert, sondern ich sage einfach, hey, ich will informiert werden, wenn sich da was ändert. Und wenn dann was passiert, sagt der Mensch, der diesen Content veröffentlicht, einfach, okay, hier, das ist das neue Element, und dann tut der Jabber-Server verteilen. Was halt einfach eben Push statt Pull ist, wie es so schön heißt. Und gerade im Vergleich zu RSS ist es deutlich bandfreundlicher, es ist schneller, das heißt, es wird nicht erst das nächste Mal den RSS-Feed abholen aktualisiert, sondern ich kriege es in dem Moment, wo es gemacht wird, und ich kann, Entschuldigung, jeden Blödsinn reinpacken. Die Serverkomponenten gibt es bereits, Client können es alle noch nicht, das sind natürlich blöd dazu, aber ja, wenn es interessiert, das ist wirklich cool und das hat überhaupt nichts mehr mit Instant Messaging im eigentlichen Sinn zu tun, sondern du kannst jeden beliebigen Content darüber machen. Und das wird mit Sicherheit, ja, nicht in diesem Jahr, aber bald bei Jabber sehr interessant werden und auch einige ganz neue Projekte, Dinge, Software ermöglichen, die uns wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so einfallen. Weil halt einfach, es gibt solche Push-Mechanismen, wo ich einfach sage, ich will es und dann wird irgendwann noch nicht informiert, wenn es soweit ist, gibt es relativ selten im Netz, weil es so dezentral und offen. Ja, Protokollzukunft, das ist eigentlich eher so die kleineren Sachen, die sich im Jabber-Protokoll selber gerade ändern. Das sind diese Share und Dynamic Roles, die ich vorher schon erwähnt habe, was einfach heißt, ich tue nicht mehr von Hand jeden Menschen rein, den ich haben will, und lösche die User, die mir auf den Senkel gehen, sondern man kann eben gerade bei Firmen oder so einfach die Nutzergruppen definieren, dass ich vordefiniere. Bestes Beispiel an der Uni, ich gehe her, ich schreibe mich jetzt ein für die Vorlesung Theoretische Informatik 1. Ich meine, ich habe mein Vorlesungsdiplom noch nicht, ich gebe es offen zu, ich stehe dazu. Und schreibe mich dazu und dann bekomme ich von einem Jabber-Client, den die Uni anbietet, automatisch im Roster ein virtuellen Kontakt, der ist einfach Theo-Tutor. Und wenn nun einer von den 6, 7, 8 Tutoren der theoretischen Informatik online sind, dann geht dieser virtuelle Kontakt online und wenn ich will, kann ich dir was fragen. Und wenn ich dann am Ende vom Semester meinen Stein habe, alles sind glücklich, dann wird auch vollautomatisch dieses Ding entfernt und natürlich nächstes Semester, wenn es neue Tutoren gibt, wird auch dieser virtuelle Kontakt geändert. Was ziemlich schick ist und gerade in so Umfeldern wie Uni oder auch Firmen ziemlich viele Möglichkeiten hat, auch gerade was Support und so Zeug angeht. Ist ziemlich klasse.
Das macht dann
der Server-Admin? Das wird serverseitig gemacht. Also nicht unbedingt Server-Admin, es ist so, dass du Jabber-Server inzwischen sehr gut gerade in LDAP und ähnliche generelle Unternehmens-Directories integrieren kannst. Also du kannst es auch automatisieren. Aber gerade so LDAP und ähnliche Kram wird in jeder zweiten Firma, die ein bisschen größer ist, doch eingesetzt für Rechte-Management, Gruppenzugehörigkeit. Und du kannst es durchaus auch automatisieren. Aber wird auf den Server gemacht, ja.
Das würde aber in dem Fall voraussetzen, dass die Uni
durchaus, ja. Das ist natürlich, ich meine, ohne einen Uniserver ist es ein bisschen schwer, die Informationen zu kommen.
Gibt es das?
Also gibt es, ja, es gibt es innerhalb vor allem in den USA, also die Uni, irgendeine komische Uni in Florida, die gibt es zum Beispiel, aber hier in Uni Ulm, ich meine, ja, das ist, die haben ganz ähnlich reagiert wie du, Jürgen, deswegen musste ich vorher so grinsen. Ich habe Charlie mir eine E-Mail geschrieben und zu dem einen, du, manch nicht irgendwo Kiste hinstellen, mal ausprobieren, rumspielen, warum auch nicht. Und dann kam von ihm zurück, sofort, sobald du mir stichhaltig erklärst, was ist besser als Bild. Ich meine, er ist heute leider nicht da, vielleicht müsste er es danach, aber das ist echt gemein, das ist wirklich gemein. Was kann es substanziell besser? Ich bin der Meinung, man kann schon einiges, aber
ich weiß nicht, sind also konservative Säcke.
Ja, ich hätte es einfach gesagt, ihr seid beides Physiker. Ich glaube, Charlie ist auch ein, zumindest die meisten im Rechenzentrum sind vermutlich, dass er auch ein ist, aber konservative Säcke würde ich nicht sagen. Also, ich muss das. Ich meine, es wäre ja langweilig, sowas nicht in Frage zu stellen, das muss man ganz klar sagen, das ist aber ungeheuer viel Quatsch bei Jim, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, wenn da ganz viele Leute plötzlich ein schickes Spielzeug entdecken, mit dem man jeden Blödsinn machen kann, dann gibt es natürlich auch entsprechend viel Blödsinn. Und einiges braucht man nicht. Also gerade die letzte Zeile unten, ich habe bis heute nicht ganz kapiert, warum es Leute toll finden, dass ich meine aktuelle Stimme einem Kleinen mitteilen kann und alle Leute wissen, dass ich gerade sauer bin. Gut, ja. Ja, muss man. Ja, es gibt sogar eine erste April-Jab dazu, die im Prinzip spezifiziert, sie hat einen Kleinen auszusehen, der über externe Sensorik das automatisch erkennt, wie der Benutzer gerade drauf ist, über Mimikerkennung und ähnliches. Das ist also ziemlich genau spezifiziert, von wegen Gesichtserkennung, Webcam und wenn er dann grimmigen Gesichtsausdruck macht, geht man in Do Not Disturb Mode. Also es hat ziemlich coole Spezifikationen erschreckend. Weißt du? Ja, was auch kommt, ist Remote Controlling von Clients. Ist so relativ klein, aber nichtsdestotrotz praktisch. Wenn ich meinen Jabber-Client daheim vergessen habe, kann ich dann einfach von meinem Client hier an Uni offline gehen lassen und mir auch gleich die Nachrichten an meinen aktuellen Client weiterreichen lassen, was passiert, was kam an in der Zeit, wenn ich mit dem Bus hier hoch unterwegs war. Das ist ziemlich praktisch, weil wenn du mehr Clients hast, du vergisst immer einen.
Gibt es gescheite Konsolen-Clients? Das
sind Spiele auch. Ja, es gibt durchaus gescheite Konsolen-Clients, aber ja, ich mag es ganz gerne, in dem Jabber-File zu klicken, aus einem ganz banalen Grund, weil ich meistens mich mit 8, 9, 10 Leuten gleichzeitig unterhalte und es ist einfach schick, wenn du verschiedene Fenster hast. Aber es ist Geschmackssache, es gibt Leute, die schwören auf Konsole und ich mag Konsolen in vielen anderen Dingen auch sehr gerne. Deswegen, ja. Also es gibt Konsolen-Clients sowohl in Perl als auch in C. Ja, gibt's, kann man benutzen, wenn man es mag und es nicht mag lassen. Aber ja, also spätestens bei Videoconferencing hast du ein echtes Problem mit Konsolen.
Noch eine Frage gerade zu Videoconferencing. Du hast jetzt ja schon auf den Folien das draufstehen. Gibt es da irgendwelche Specs, die gerade verhandelt werden? Also ich weiß zum Beispiel, der Apple iChat benutzt für Netzwerk-interne Kommunikation bereits jetzt schon Jabber für Rendezvous-Chats und hat da auch eine Audio-Conferencing, eine Videoconferencing-Lösung drauf sitzen. Gibt es da irgendwie also Sachen, die zusammenarbeiten? Es was ich auch dann Widescale deployed mit Windows-Usern etc. machen könnte?
Es gibt Spezifikationen dafür, die relativ generell sind, die einfach prinzipiell sagen, inbound, wie du irgendeine Form von Audio-Video-Daten zu übermitteln hast, wie der Client zu erkennen hat. Es gibt da generell Spezifikationen, aber die Implementationen, die sind meistens relativ schlecht, muss man ganz klar sagen, gehen innerhalb der einzelnen Clients. Das ist halt, ja, wie gesagt, das ist noch furchtbar Work in Progress, und gerade wenn du mit solchen Sachen unterwegs sein willst, hast du meistens ein Problem, wenn du mit zwei verschiedenen Clients unterwegs sein willst. Wobei gerade iChat ist ein schickes Beispiel, danke dafür, ab Mac OS X Tiger, das ist das nächste, wird es auch serverseitig funktionieren, auf Jabber basieren. Also diese ganze, bis jetzt basiert es ja teilweise auch auf AIM und irgendwas Apple-eigenem, das wird abgeschafft, es gibt nur noch Jabber ab Mac OS X Version. Und was wohl auch so im Munkeln ist, da muss ich aufpassen, dass ich zu viel sage, ein sehr großer Gratis-E-Mail-Anbieter in Deutschland wird relativ bald für alle Benutzer auch einen Jabber-Account anbieten. Die haben nur schlichtweg das Problem, dass es keine sinnvollen Jabber-Clients gibt, Jabber-Server gibt, die eine solche Masse an Benutzern sinnvoll handeln können. Das heißt, sie müssen da relativ viel selber entwickeln. Aber es wird bald kommen. Und wer ganz klar wenig aufpasst, wo 9 Leute von der Java Software Foundation in letzter Zeit eingestellt worden sind, und auch sofort wissen, wen ich meine. Es ist also relativ eindeutig und die haben auch wirklich Interesse daran. Also die stecken auch richtig Geld rein.
Noch ein Wort zu dem macOS 10.4 Client, wenn du es schon erwähnt hattest. Soweit ich weiß, der AIM-Protokoll-Spot bleibt drin. Das läuft über das OSCAR-Protokoll, was AIM anscheinend ein paar Partys zur Verfügung stellt. Jabber läuft parallel dazu. Also ich mache dann beispielsweise jetzt mit iChat unter macOS 10.3 schon meine ICQ- und AIM-Kontakte mit iChat und habe im Moment noch parallel zu laufen, dann eben einen separaten Java-Client, beziehungsweise noch einen Scart-Client. Und unter C3 kommt dann der Java-Support offiziell rein, obwohl er ja schon drin ist, aber eben nur für lokale Rendezvous.
Ja, ich meine, eine derart end-user-freundliche Clicky-Bunty-Firma wie Apple, die das auch wirklich nicht bringt, so, ja, wir haben jetzt ein Update und mit allen euren tollen AOL-Kumpels dürft ihr jetzt einfach nicht mehr kommunizieren, weil wir haben beschlossen, es ist very evil, was sie machen. Das geht nicht, das ist ganz klar. Also irgendeine Form von Kompatibilität wird da wohl stattfinden. Gerüchten zu folgen, vielleicht weißt du da mehr drüber, soll auch ein Java Server dann in irgendeiner Form mit dabei sein. Dass du also im Prinzip so in irgendeiner Form mit Clicky Bunty Java Server auf Apple aufsetzen kannst, ich weiß aber auch nichts genaues.
Also im Mac OS 10 Server, das auch offiziell announced schon, wird ein Java Server dabei sein. Also auch Clicky Bunty auf dem Server, Klick an, Klick aus.
Toll, das ist natürlich auch halb transparent.
Es wird auch, wenn man das will, ja. Also es wird speziell für Intranets vermarktet, weil Apple davon ausgeht, okay, nach extern AIM und ICQ mit dem OSCAR-Protokoll mal abgedeckt und intern wollen sie gerade für Intranets Java explizit vermarkten in die Richtung.
Das ist ganz klar. Also gerade Firmen haben auch ein massives Interesse an Java und große Firmen, HP, Oracle und weiß der Teufel was noch alles, bis hin zu kleinen Firmen hier in Ulm, wo ich selber schon dabei war, die setzen Java ein aus verschiedenen Gründen, weil du halt erstens genau kontrollieren kannst, was geht nach Basic. Und zweitens, dadurch, dass es ein Office-Protokoll ist, hast du nicht so massive Sicherheitslücken auf eine Art und Weise, weil kein Mensch weiß, ob da irgendwo schicke Buffer-Overflows immer offiziell als Hypo-Client sitzen und immer wieder entdeckt man auch irgendwas. Deswegen, also der durchschnittliche Sysadmin an der größten Firma ist meistens relativ glücklich darüber, dass er doch sowas offenes hat.
Zu dem Audio-Video-Transport. Java, eine Session ist im Prinzip alles eine TCP-Verbindung.
Nein.
Also Real-Time-Streaming-Protokoll und so weiter, wo hat man diese schicken Sachen?
Natürlich, klar. Also es gibt ganz konkret, RTP wird auch erwähnt, es gibt eigene Jacks dafür, die allerdings nicht mehr in-man sind. Also sprich, es geht nicht mehr über den Java Server, sondern direkt Client-to-Client. Wobei auch hier gibt es verschiedene Formen von Proxys, die zum Teil auch von Java CCCD angeboten werden, um einfach das Problem, beide Benutzer hintereinander ausgrenzen zu können. Aber prinzipiell geht es direkt Point-to-Point, was allein schon durch die Latenz deutlich schicker ist, weil wenn du einen Account bei java.org hast und hier in Deutschland sitzt, dann hast du teilweise Ping-Times von 700, 800 Millisekunden und da willst du wirklich keine Videokonferenz zu fahren. Vor allem, das hast du ja mal zwei, weil es ja zweimal läuft. Irgendwo war noch eine Folge, ja.
Wie sieht es eigentlich mittlerweile mit verschachtelten Gruppen aus?
Massive Rose, das soll kommen. Psi wird es mit etwas Glück in der übernächsten Version unterstützen. Und Psi ist einer der größeren Clients, aber ja, es gibt einige, die es announced haben, sie haben es auf ihrer Roadmap, wollen es bald machen, mir ist keiner bekannt, der es jetzt schon kann und ich weiß auch nicht, inwieweit das Server halt supportet. Also es ist gerade auch beim Server wieder einiges gegangen, es war, also gerade die Serverentwicklung war relativ lange eingeschlafen, der eine Typ, der war plötzlich nicht mehr auffindbar, der Entwickler von Jabber D1 und der von Jabber D2 hat spontan beschlossen, er hat es ein Kind gekriegt, er hat es keinen Bock mehr, er möchte es ein Jahr Auszeit und dann gab es ein ziemlich langes Loch, das jetzt seit 3-4 Monaten wieder von neuen Leuten gefüllt wird. Es tut sich jetzt einiges, was gerade ganz aktuell gemacht wird, kann ich dir so gar nicht sagen, aber ich vermute, dass sie gerade die Jabs aufarbeiten. Also es wird bald kommen, wenn zeitlich war. HTTP-Binding ist auch ziemlich cool, und zwar einfach Jabber über HTTP. Ich meine, XML sieht nicht so anders aus wie HTML prinzipiell schon. Das heißt, man kann dann einfach Jabber direkt über einen Web-Proxy tunneln, ohne dass man irgend so HTTPS-Connect-Methoden klar machen muss, sondern ich kann wirklich so tun, als ob ich ein Webserver bin und tatsächlich kommt Jabber durch, was für verschiedene Tunnels ziemlich schick ist. Was auch kommt, ist eine sauber gespeicherte History, kommt nicht auf jabberccc.de, kann ich gleich sagen, aber prinzipiell wird es unterstützt. Das heißt, ich habe meine History, also die Gespräche, die stattgefunden haben in irgendeiner Art und Weise, können ebenfalls serverseitig gespeichert werden, wenn du das als Benutzer willst. Was Vor- und Nachteile, ja, ganz klar. Bei jabberccc.de ist es aus verschiedenen Gründen absichtlich nicht. Allein schon deswegen, wenn wir so eine Sache wie den T-Wiki-Hack damals hatten, sprich, man hat irgendwas übersehen und plötzlich ist die Kiste offen, dann hoffe ich, dass ich verdammt weit weg bin. Weil wenn plötzlich die History von grob geschätzt 60% aller CCCler die History öffentlich gelesen wird, ich glaube, das werde ich nicht überleben. Und jeder andere hat mir genauso lieb. Deswegen machen wir nicht, kommt nicht, wird niemals passieren, garantiert. Ja, Filter auf dem Server gibt es schon, wird aber noch deutlich verbessert, soll einiges kommen. Und auch erweiterte Nachrichtenattribute, dass du einfach bis hin zu einer Information, ich möchte, dass die Nachricht an so und so viel und so und so viel Uhr erst ausgeliefert wird, kannst du noch relativ viele schicke Attribute bald bei den Nachrichten angeben. Und es gibt auch Roast Add-ons, also im Sinne von, was der Client anzeigen kann. Das sind eher so Spielereien wie, was ich, Jabber Warp-App. Ich habe eine große Weltkarte mit lauter schicken kleinen Punkten und sehe dann, wer im Umfeld von 50 Kilometern um mich herum gerade online ist. muss man sich registrieren, macht ein ganz, ganz fähiger Mensch aus Holland, der generell relativ viel für Java macht momentan. Es gibt, wie gesagt, Stimmungen, die man übertragen kann. Man kann dann also sagen, wenn er wohl XMS ein Plugin mitgeben, dass alle die Welt gerade mitkriegt, dass ich da Britney Spears höre. Wer es mag, also ich meine, ein Stück weit ist es einfach so, man muss diese klassischen Kiddie-Approaches, so schön heißt, muss man einfach mitnehmen. Also es gibt einfach Leute, die wollen Skins, die wollen Avatare, die wollen Bing und die wollen, dass ihr kleinen quietscht, wenn eine Nachricht kommt. Und ich meine, wenn du die Leute von ICQ wegkriegen willst, musst du es einfach auch anbieten. So brutal es klingt, ich hasse das Zeug, aber ja, Geschmackssache. Luna ist ziemlich cool, das ist übrigens hier in Ulm ursprünglich entwickelt worden, inzwischen sitzen sie in Karlsruhe. Ich habe mich gleich noch ein paar Mail mit ihm furchtbar verkracht, aber das ist ein anderes Thema. Das ist einfach ein Jabber-Client, der sieht etwas anders aus, ja, wenn man oben an diesem etwas unscharfen Screenshot sieht. Das ist einfach, ich habe einen Avatar und der sitzt auf den Webseiten und zwar auf genau dem, wo ich gerade unterwegs bin. Das heißt, ich kann mit allen Leuten kommunizieren, die auf der gleichen Seite sind. Wenn ich gerade auf eBay bin, kann ich also mit 15 anderen Leuten über die tollen Schnäppchen, die ich gerade gemacht habe, diskutiert haben und gleichzeitig mich nicht abzocken lassen, weil das alles so furchtbar teuer ist. Ja, es ist relativ viel Spielzeug dabei, hat aber auch durchaus sinnvoll. Die Idee dahinter ist nämlich vor allem, dass ich bei Online-Shops ähnlichen Kram support. Also sprich, ich bin Mitarbeiter von, was ich, Alternate und nenne das einfach mal unser blöder Computer-Reseller. Dann stelle ich einfach 5 Studis ein, die gehen mit diesem Client ebenfalls drauf. Wenn, dann können die Clients, die Kunden, die auf meiner Website sind, mit mir direkt auf der Website kommunizieren. Es ist relativ persönlich durch die Avatare ziemlich schick. Es gab zum Beispiel auch an Weihnachten einen virtuellen Shopping-Bummel. Da war also von Bluehand, so heißt die Firma, die es herstellt, eine Dame, die hat so als Reiseführende über Webseiten im Prinzip die Leute alle durchgelotst und gezeigt, was man kaufen kann. Es ist relativ schick gemacht mit der Privacy, muss man ganz klar sagen. Es ist nämlich so, dass da kein zentraler Server von der Firma sitzt, sondern es ist einfach, ich bilde aus der Domain eine MD5-Summe und das ist der Name eines Chatraums auf einem bestimmten Java-Server. Das heißt, wenn ich jetzt auf der gleichen Website bin und die MD5-Summe bilde, dann finde ich die Leute, aber umgekehrt kann ich anhand von der MD5-Summe natürlich nicht wissen, auf welchem, wo befinde ich mich gerade. Was ziemlich klasse ist, also die haben sich wirklich um Privacy gekümmert. Sie haben eigentlich an einer Stelle ziemlich gepusht, das ist ein sogenannter Top-Sites-Dienst. Das heißt, momentan ist konfigurierbar, kann man abstellen, aber momentan tut der Client by Default an einem bestimmten Account, momentan auf welchen URLs man ist. Deswegen bin ich sehr gerätig geworden, weil die das über jabber.ccc.de mitmachen wollten. Und Hintergrund ist einfach der, dass momentan benutzen es relativ wenige und es ist einfach frustig, wenn ich keine Ahnung habe, wo sind die anderen. Sprich, ich bin immer allein auf den Webseiten, dann ist es doof. Und das Ziel des Spiels ist einfach, ich sehe, das sind 5 andere, kann ich irgendwie mal ausprobieren. Ist also durchaus verständlich, die Idee dahinter, aber ja, Geschmackssache. Leider Windows only, lange Zeit nur Internet Explorer, inzwischen gibt es auch Firefox Extension, aber nur für Windows. Technisch gesehen ist die Firefox Extension problemlos machbar. Absolut. Also es gibt eine sehr, sehr gute Jabber-Komponente für Firefox, also vollständigen Jabber-Client, den ich als Extension in meinem Browser drin habe. Wenn man den ein bisschen anpasst, dann kann man das auch machen, es tut nur einfach keinen. Falls also eine von euch Lust auf schicke, bunte Avatare auf Webseiten hat und vielleicht auch irgendwann in der Zukunft ein bisschen Geld von Kunden, von Lizenznehmern haben will, kann man sich das gerne anschauen. Ich bin mir sicher, die Jungs von Bluehand sind auch froh, wenn irgendjemand hilft. Ist alles offen, ist ziemlich schick spezifiziert und die haben auch generell für Jabber relativ viel gemacht. Also mit Sicherheit nicht, das ist mit Sicherheit unterstützenswert und ganz interessant. Was völlig anders ist Trackmate, das ist ein, ich glaube, britischer Hersteller. Die monitoren ihre Autos über GSM, GPS und nutzen da als Backend-Jabber. Das ist also vollautomatisch. Da schicke ich im Prinzip einfach über kleine Embedded-Jabber-Clients in meinem Auto meine aktuelle GPS-Koordinate und kann die verschiedenen Sachen machen. Einfach Flottenmanagement für LKWs, von wegen, ich fahre gerade von da nach da mit der und der Fuhre. Du kannst auch umgekehrt, wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich mir nicht ganz sicher, Mietwagen blockieren, das heißt, wenn ich sehe, okay, der fährt jetzt über irgendeine vorgegebene Grenze, da darf der Kunde nicht hin, kann ich das auch noch einfach abstellen, was ich persönlich ziemlich cool finde, vor allem das Zeug, wenn da irgendwo die Sicherheit nicht ganz perfekt ist, ich denke, tolle Sache. Vor allem, wir wissen alle, dass speziell bei SMS die Absenderrufnummer problemlos fälschbar ist, insofern, ich hoffe, Sie haben eine Authentifizierung gemacht, müssten Sie eigentlich, wenn Sie es sauber gemacht haben, aber besser vorhin weiß, dann nicht so ganz. Ja, und da gibt es also schicke, gute Tracking-Software und SMS-Nachrichten, wenn irgendein bestimmtes Event passiert. Das ist einfach eine völlig andere Idee hinter Jabber. SIP, einfach Voice over IP-Initialisierung, kann man sehr gut durch Jabber ersetzen. Es gibt auch Gateways dafür und hat auch verschiedene Vorteile. Wenn ich mit meinem Jabber-Client in Do Not Disturb bin, dann ist natürlich logisch, dass ich auch nicht unbedingt will, dass mein Telefon es gerade furchtbar Kraft macht. Man kann dadurch einfach eine Infrastruktur sparen. Wenn ich in der Firma eh schon Jabber-Server habe, brauche ich dann nicht auch noch zusätzliche SIP-Infrastruktur, sondern kann die Telefonie-Information auch über Jabber machen. gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die finden es toll, es gibt welche, die finden es furchtbar. Wieso viel ist einfach Geschmackssache. Vertical Systems, die machen so ähnlich wie die Silent Office vorhin, einfach für Verkaufsautomaten, vor allem im Hotelbereich. Das heißt, dass dann also über Jabber mitgeteilt wird, dass jetzt gerade die Snickers im Automaten im Hotel XY leer sind und dann kommt unser armer Servicetechniker früh auf. Die haben es übrigens halbwegs intelligent gemacht, wenn die Apparatur kaputt ist, geht die Jabber-Nachricht an den Servicetechniker. Wenn, wie gesagt, irgendwie Süßigkeiten aussehen, kriegt das Hotelpersonal vor Ort mitgeteilt, die dann also direkt auffüllen können, dass da kein armer Mensch 800 Kilometer für den Box von Snickers fahren muss. Das ist ziemlich cool. Welches wird jetzt verstanden? Ja, GPRS in dem Fall.
Ja, das wird geil, oder?
Du oder einfach ein gutes Special Edition. Also ich kenne verschiedene Firmen, wo du relativ, also wenn du eine bestimmte kritische Größe hast, dass du so Unternehmen wie O2 oder Vodafone klar machen kannst, ich bin cool, dann geben dir das sehr interessante Konditionen. Also du darfst nicht davon ausgehen, dass die normale Finanzen geben, die du pro Kilowatt zahlst, ganz klar. Warum du das machen, brauchst du nicht fragen. Es gibt, es scheint offensichtlich zu funktionieren, sie machen Profit damit, insofern gehe ich davon aus, dass es nicht so teuer ist. Man kann sowas immer besser machen. Die Kernfrage ist einfach, willst du sowas selber entwickeln oder willst du möglichst viel Vordefiniertes benutzen? Das ist einfach ganz klar, weil gerade in der Industrie ist Manpower einfach das Teuerste und wenn du 50 Entwicklerstunden sparen kannst, dann interessiert dich ein bisschen GPRS-Traffic erstmal gar nicht. Das ist einfach bei Open Source dann unbedingt sowas völlig anderes. Das ist einfach der Moment, wenn du Manpower bei der Entwicklung sparen kannst, interessiert es ein Sales-Tool eben erstmal kein Meter, weil was Infrastruktur kostet. Ist einfach so, weil Manpower ist mit bei dem Abstand das Teuerste. Und ich vermute, das wird die Intention der Idee gewesen sein. Dass man das auch anders und sicher sauberer machen kann, wie die Folge.
Warum nehmen Leute da dieses Riesenprotokoll, wenn einfach irgendein, keine Ahnung, XML-RPC-Aufruf reichen würde beispielsweise?
Ich weiß nicht, ob sie das volle Jabber-Protokoll verwenden. Ich meine, Jabber macht ja in erster Linie erstmal nichts als XML-Pakete routen. Das heißt, wo es einfach From und To und der ganze rechte Kram interessiert, jetzt sauber prinzipiell gar nicht. Und insofern, du kannst verdammt viel wegschmeißen, weil die haben da ja natürlich auch ihre eigenen Server und ich vermute ganz stark, dass da auch was modifiziert ist. Sie behaupten sich.
Ich habe ein Leben im Normal.
Was ich dir niemals sage. Sie meinen es, was sie tun, ist XMPP-konform und ich kenne auch einen Entwickler, der mit denen zu tun hatte, aber ich glaube nicht mal, dass du die extra erreichen kannst. Also, du kannst gerade Server-to-Server-Kommunikation kannst du da abstellen. Du kannst einfach sagen, okay, ich meine, ihr bleibt jetzt alles schön drauf auf meinem Server. Ich will nicht, dass man recht kommuniziert, nehmen wir das von außen auch keine Chance anzukommen. Wer das zum Beispiel macht, ist DocCheck. Das ist so eine Kommunikation Jabberbla für Ärzte. Das ist also so, du bekommst nur einen Account, wenn du dich vorher als Arzt oder Medizinstudent authentifiziert hast. Sie meinen auf ihrer Website, es ist alles voll cool mit SSL und GPG-Support und alles. Aber wenn ich mir dann den Jabber-Server von denen anschaue und sehe, dass der Port, wo SSL-Verbindungen eingehen, schon mal gleich gar nicht offen ist, dann glaube ich, es hat ziemlich viel Marketing und wenig Realität, was mir etwa Kopfschmerzen macht, aber du kannst es dir nicht anschauen, weil ja, ich bin kein Arzt, ich darf da nicht rein. Aber gut, das heißt. Gut, ich wäre dann soweit schon fertig. Also ihr dürft wieder aufwachen, wenn ihr keine Fragen habt, dann ist es ein oder gibt es noch irgendwas, was ihr wissen wollt?
Erzähl doch mal zu der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, viel zu erzählen gibt es da nicht. Es gibt einfach GPG-Support, also PGP, GPG, wie man es nennen will, in allen möglichen Clients. Funktioniert gleich mit E-Mails einfach auch. Ich wähle Key von dem Typ, mit dem ich unterhalten will, und dann wird das Zeug verschlüsselt. Einfach mit E-Mails. Und dann gibt es auch The Record, das ist dieses relativ neue, wird momentan ausschließlich nur von Guide unterstützt. Ist aber ein offener Standard, also wenn jemand von euch zu wenig zu tun hat, ich fände es cool, wenn man es auch für andere Clients installiert, weil ich hasse Guide. Es funktioniert einfach so, es gibt einen Teil mit vordefinierten Key mit Fingerprints, über den ich authentifizieren kann, wo ich einfach weiß, mein Gegenüber ist der, für den es sich ausgibt. Und ein anderer Teil des Crypto-Keys wird erst ausgehandelt während der Kommunikation, was einfach dazu führt, wenn jemand mitnimmt, nachher mal ein Private Key findet, kann er nicht rückwirkend das Zeug entschlüsseln. Was wiederum natürlich auch heißt, du wärst ein Idiot, wenn das Zeug verschlüsselt bei dir in die History speicherst, dann musst du selber auch mal einige wieder lesen können. Ist aber toll und vor allem, es ist beeindruckend einfach. Es ist ein Mausklick und es tut und es ist wirklich verschlüsselt und die Namen, die als Macher dahinter stehen, die ich vermute ganz schwer, dass da was Sinnvolles ist. Auch wenn ich keine Ahnung von Krypto habe, sollen sich Experten anschauen. Aber ja. Ist verlinkt übrigens auf der URL, die da unten steht, generell. Ich habe da alle möglichen URLs noch draufgeschrieben, wenn ihr das euch mal mehr anschauen wollt.
Kriege ich in allen Clients mit oder in den meisten Clients mit, ob die Verschlüsselung auch wirklich durchgeführt wird?
Selbstverständlich.
Das heißt, dass der nicht irgendwie zurückfällt, auch
Also gerade Xi, ein relativ bekannter Client, der das sehr gut macht, da ist es mir so, dass ich erstens so das schicke kleine Schloss-Icon in der Ecke habe und es sind unterschiedliche Farben. Und wenn ich zwischen den Modi wechsle, steht zusätzlich noch eine Zeile von wegen Encryption is now disabled. Also wenn du das so siehst, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Also ist ziemlich schick gemacht, aber es ist halt, ja, es ist PGP, du hast das Ganze, es ist für einen Anfänger nicht wirklich sinnvoll, weil du musst halt erst, du hast einen Keyserver und dann musst du die Keys holen, dann ist der Key da nicht, also ich finde es nicht glücklich. Der große Vorteil ist, du hast die Keys, die Leute auch sonst verwenden, der Nachteil ist einfach, es ist furchtbar umständlich. Also wer sich gerade in Daima dieses Off the Record angeschaut hat, wo ich im Prinzip, ich klicke, generiere meine ID, ich klicke Mach und dann ist es fertig, dann ist es einfach cool und vor allem, sie haben einen genialen Trick gemacht. Die encoden die drei Buchstaben OTR, den Namen von dem Protokoll, in White Spaces, das heißt Wechsel von Tabs und Leerzeichen, und hängen das ab und an Nachrichten ran und erkennen so, ob der Gegenüber in der Lage ist, ebenfalls OTR zu sprechen. Das heißt, normale Client wissen gar nicht, sie haben Leerzeichen hängen hinten dran, und ein anderer Client, der ebenfalls OTR kann, kann anhand von dieser 18-Bit, 18-Byte großen Signatur hinten dran erkennen, okay, der spricht es auch, aber vollautomatische Verschlüsselung eingeschaltet. Man muss sich nicht mal klicken, sondern macht das Client für dich. Was cool ist. Irgendwo war es noch eine Frage.
Interessant sind sie, dass die Clients untereinander DTL oder so machen und dann symmetrisch verschlüsseln und so Zeugs. Oder ist das PGP gerade nicht?
Es gibt sicher viel mehr Ansätze. Es gibt auch alle möglichen Jabs in die Richtung, aber das sind so die beiden großen, die bekannt sind. Also ich bin mir sicher, wenn du dich jetzt durch die Jabs durchwurschtelst und den Kram anschaust, der noch nicht committed ist, du wirst garantiert noch einiges finden. Also allein die Authentifizierungsmechanismen beim Passwortübermitteln zum Jabber Server, da hat 16 oder 17 Standards mit symmetrisch, asymmetrisch und allen möglichen Kram mit Shared Secret und was auch immer. Und insofern gibt es Garantie. Was übrigens auch, das stößt vielen Leuten, wenn sie mit Jabber Server Administration sich am Anfang auseinandersetzen, ziemlich sauer aufstößt, das Passwort, das du setzt bei deinem Jabber Client am Anfang, das wird in Plaintext auf Jabber Server Seite gespeichert. Und es ist nicht wirklich ein, ja, die meisten Leute schreien von wegen, ja, legen wir MD5-Hash ab, aber der Sinn ist ganz einfach der, dass eigentlich jeder Jabber-Client Shared Secret Authentication machen muss. Und dadurch ist es im Prinzip so, wenn ich jetzt mal MD5-Hash abspeichere, muss auch ein Evil Attacker nur den MD5-Hash müssen. Das heißt, ich gewinne nichts dadurch, dass ich es verschlüsselt abspeichere. Nur einfach, um ein Missverständnis auszuräumen. Es macht jeder Jabber-Server so und es ist nicht, um auszuspionieren. Heißt aber umgekehrt, wenn ihr das Passwort für jeden Scheiß gleich verwendet und es auch auf dem Jabber-Server macht, dann habt ihr ein echtes Problem, wenn der Admin-Idiot ist. Nur einfach, ich bin aber Deutlichkeit. Aber ihr könnt es nachträglich auch ändern. Also alle Jabber CCC-User, die können nachher gar nicht rüber gehen, das ist kein Problem. Aber ich habe Backups.
Ja, stimmt. Kann ich verhindern, dass mir unverschlüsselte Nachrichten zugestellt werden? Also
klar.
Das hat das schon abhängt.
Nee, serverseitig nicht, aber das ist, ich meine, wenn die Leute, du kannst die Leute nicht dazu zwingen, dir Sachen nicht zu sagen. Meine Schicken ist sie halt bei E-Mail. Ich meine, die menschliche Dummheit steht überall, das ist nun mal so. Layer 8-Problem kannst du nicht durch tiefere Layer filtern, geht nicht. Und deswegen, du hast nichts gewonnen dadurch, dass du die Leute so lange findest, weil zumindest jemand, der dir unverschlüsselt was Richtiges schickt, hat in 80% aller Fälle eh nicht kapiert, wo das Problem ist. Und ich wette mit dir, er hat kein SSL an und in dem Moment hast du eh verloren. So oder so, da bringt sich ja eine saubere Nachricht.
Wenn ich es richtig sehe, ist ja ein wesentlicher Unterschied zu dem IRC, dass Messages gequeued werden. Das heißt, ich kann auch selber offline sein und bekomme sie dann später nachgeliefert.
Ja, was übrigens IRC bis heute nicht kann, was ich so witzig finde. Muss ich bis vor 8 Wochen auch noch nicht.
Das heißt jetzt für euch als Serverbetreiber, ihr habt 90% der Platte ist queue?
Nö, das ist. Es ist minimal. Also das größte Unfall, das ich jemals in den Fingern hatte, waren, ja, in dem einen Fall mit dem SWR3-Feed mal ausgenommen, waren 1,6 MB, was allerdings in erster Linie daran lag, dass dieser nette junge Mann der Meinung war, es ist total cool, ein 1,2 MB großes UU-encoded Avatar-Bild in seinen Screen einzuwerfen. Ja, ich freue mich sehr gut, vor allem der bestehende Avatar-Mechanismus, nur ganz kurz am Rande, der funktioniert, der ist deprecated aus einem sehr guten Grund. Der sieht mir einfach so aus, wenn ich ein Avatar-Bild so ein schickes Bild, eben der als Fotopenis wie ich war, dann kann er sein Avatar definieren und der wird bei jeder Statusänderung an alle Leute in meinem Roster definieren. Was ziemlich praktisch ist und es ist fast nicht redundant, dieser Traffic. Hier wird dann übrigens später, soll dann PubSub eingesetzt werden, weil da kann ich erstens sagen, ja, ich will deinen Avatar und wenn ich den gar nicht will, dann kriege ich ihn auch nicht. Und gleichzeitig, ich bekomme Bilder, dass sich ändert. Was sollte ich mehr Sinn machen, gerade da ist auch so PubSub echt schick. Aber nun ja, tut bislang
nicht. Aber wird das auf Dauer nicht doch heißen, dass ein Server irgendein Queue-Handling expire haben muss?
Ja, er hat expire. Er hat einfach eine maximale Roster-Größe definiert. wenn zu groß, dann klingt da nichts mehr an. Aus dem banalen Grund, wir hatten bis vor 3 Tagen, das Update haben wir jetzt ganz akut, jetzt letztes Wochenende durchgeführt, hatten wir so ein Limit noch nicht. Wir hatten besagten SWR3-Benutzer und es war beeindruckend, wie lange ein Java-Server überhaupt nicht mehr reagiert, weil er damit beschäftigt ist, dieses Monsters-Unfall zu parsen. Also diese Load, die explodiert ist so weit hoch, dass irgendwann unsere RD-Grafik nicht mehr geschrieben wurde, weil das Skript vorher ausstieg wegen zu viel Load und 10 Minuten später ging es dann wieder. Und das ist wirklich cool, weil ja, da hat man sich sehr befreundet damit. Und dadurch war mir dann auch klar, dass wir schon die Beta 1 von dem aktuellen Server, also vom 1.4.4 installieren und nicht warten, bis es stable ist. Aber nun ja, wenn ich den Typen mal in die Finger kriege, der schuldet mir mindestens ein Bild. Irgendwo war da drüben eine Frage.
Was ich interessant finde, ist das Server-Side, die History-Speicherung. Und auch dann ist ICQ-Gateway, das ist auch so ein großer Server, ja, das verfolgt die Zyperfigur gerade. Kann ich mir jetzt zu Hause in dynamischen IP einen Server-Server hinstellen, der das alles unterstützt? Und, aber jetzt nach außen hier nicht mit der dynamischen IP mechanisch, sondern halt Server-CC.de.
Du kannst machen mit einer eigenen Domain einfach diesen XMPP-Server-Record, den ich vorher gezeigt habe, den lässt du einfach zeigen auf dem Blüm-DNS-Namen. Das heißt, du hast eine statische und gleichbleibende IP, aber es gibt keinen echten Java-Proxy. Du kannst vermutlich sowas dann tricksen mit diesem Filtermodul, aber du musst entweder dir im Prinzip einen eigenen Java-Team schreiben zum Versenden oder als Upseller ist dann deine IP-ID. Und insofern, das geht leider so nicht. Wobei man da auch sagen muss, es gibt mehr wie nur serverseitig gespeicherte History. Was auf Java.cccde unterstützt, ist serverseitig gespeicherte Einstellungen, was mehrere Clients machen. Das heißt, wenn ich hier an der Uni einen Java-Client öffne, dann hat er die gleichen Settings bei Default wie bei mir daheim, weil das ist sich im Server speichert. Was ziemlich praktisch ist, aber manchmal auch nervig sein kann, weil ich hier an der Uni manche Dinge anders habe wie daheim. Aber ja, nicht so viel ist Geschmackssache.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu den P2P-Sachen. Die Struktur von Java, die du jetzt gezeigt hast, die ist ja sehr klassisch zentralisiert. Also wenn mein Zugangsserver, mein Java.cc.de ausfällt, dann ist es einfach Sense. Es gibt ja auch aus dem P2P-Bereich beispielsweise die GrooveNet Workspaces oder beispielsweise das Waste, was mal eine Zeit lang im Netz gestanden ist von den Nullsoft-Leuten, was auf Nutella basiert hat in der Richtung. Gibt es irgendwelche technische Argumente gegen eine Peer-to-Peer-Lösung, also eine dezentralisierte ohne Server? Es gibt ja vom theoretischen Ansatz her Möglichkeiten, sichere Gruppenkommunikation zu machen auf Peer-to-Peer-Basis. Oder war einfach gerade zufällig zu dem Zeitpunkt das Know-how nicht da bei den Entwicklern, als das Protokoll entwickelt wurde und man sich dann dazu entschlossen hat, ich sage mal ein bisschen ketzerisch, einfach AIM und ICQ mit XML nachzuprogrammieren?
Ja, was die konkrete Überlegung dahinter war, das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich kann mich dann darum kümmern, aber das ist dann zu sehr Richtung Design-Zeug. Da habe ich keine Ahnung davon, gebe ich offen zu, weil es mich schlichtweg nicht interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich bei diesem JSF-Zeug nicht, ich werde vielleicht irgendwann mal beitreten, aber dieses ganze JET-Zeug entwickeln oder interessiert mich einfach nicht. So brutal es klingt, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es natürlich viele schicke Wasser aus dem Kopf haben und hoffen, dass du nicht merkst, dass ich es geklappt habe. Keine Ahnung. Was allerdings auch, ich meine, der Durchschnittsuser, der kann auch aus DSL erhalten. Und wenn halt ein Router braucht, dann ist halt P2P hin und her, ist trotzdem offline. Das heißt, du verlagerst die Problematik einfach. Und vor allem, P2P impliziert häufig, nicht immer, aber häufig halt doch deutlich mehr Know-how bei Benutzer und das haben die meisten Leute nicht. Das kannst du hier in diesem Raum vielleicht machen, aber die durchschnittliche Mama daheim, die über ihren AOL-Client benutzt und froh ist, wenn alles bunt ist und blinkt, der musst du nicht mit P2P kommen.
Ja, also die erwähnten Sachen, gerade Waste und GrooveNet Workspaces sind ja auch nicht wirklich kommerziell erfolgreich oder generell erfolgreich. Ja. Aber beispielsweise Skype ist so ein Protokoll, also wenn beide Kommunikationspartner eine öffentliche IP haben, dann geht bei Skype der Textchat beispielsweise direkt. Wenn ein Partner oder beide Partner keine öffentliche IP haben, geht es dann trotzdem über den Server. Also
Skype ist die Geschichte. Das ist natürlich proprietär. Geh ein Gebäudekreuz rüber, dann gehst du ganz nach oben, da wo Rechenzentrum steht, und dann sprichst du einfach den Leuten, für so Dinge wie Traffic und Sicherheit zuständig sind, und nimmst die Worte Wohnheim und Skype in den Mund. Und wenn du dann lebend wieder rauskommst, dann ist das echt gut. Das ist, Skype hat massive Nachteile. Ich meine, es ist cool. Out of the box läuft super cool, alle möglichen Leute machen Hype draus, jeder ist ganz stolz, hier ist Skype, aber es hat schon einen Grund, dass Firmen nicht Skype einsetzen, sondern H323 oder SIP. Es ist einfach, Skype hat ziemlich viele Sachen, die einfach ran sind. Und last but not least, wenn die Firma, die das Zeug herstellt, morgen beschließt, sie machen Blödsinn damit, hast du keine Chance, was dann zu ändern, weil es ist einfach proprietär.
Also. Es ist das gleiche Problem wie bei AIM. Also es gibt zwar Protokollanalysen, man könnte sowas vielleicht machen wie bei AIM-Protokollen, Reverse Engineering, aber mir ist die Problematik schon klar. Und vielleicht eine letzte Frage noch. Wenn ich jetzt gerade in meinem speziellen Fall, beispielsweise mit macOS 10.4, demnächst versuche, Jabber auch mit größeren Deployments zu benutzen, mit mehreren Leuten. Kannst du uns vielleicht noch zum Schluss Tipps geben für Windows-Clients, wenn ich beispielsweise gerade Psi wirklich überhaupt gar nicht mag, ja, was es da beispielsweise gibt, ob Game zum Beispiel Sinn macht, ob ich eher Multi-Protocol-Client nehme oder ob ich versuche, mich auf die Gateways oder Transports zu verlassen.
Wie das ist eine Frage, so wie wenn du jetzt, stell dich doch mal hin, stell dich doch mal hin eben nicht und sag, welche E-Mail-Client ist der beste?
Es ist eine Migrationsfrage. Wenn es ist ich möchte mit der Java kommunizieren.
Ich mag Psi zum Beispiel. Aber es ist einfach so, es gibt verschiedene Clients mit verschiedenen Ansätzen. Es hat sogar Jabber-Clients, die finden es total cool, dass ich immer den gesamten Bildschirm habe. Das ist also ein riesengroßes Fenster, da ist mein Roaster, da sind die Chatfenster, da ist unten Logfile und XML und es ist alles ein Fenster und ich kann es nicht alles minimieren und es gibt Leute, die finden es total cool, ich finde es grausam. Es gibt Leute, die legen Wert auf Skins, es gibt andere, die legen Wert auf GNU-PG-Support. Und je nachdem, es gibt auf Jabber.org eine schicke Checkliste, wo du ganz viele Punkte hast, wer was kann. Und dann empfehle ich einfach, probier 3, 4 aus. Es ist relativ unterschiedlich. Es hat welche, die sind ungeheuer klein und ganz toll kompakt und dementsprechend unübersichtlich. Aber wenn du es magst, ist cool. Wenn du lieber wissen willst, was macht welches Icon, wird das Text daneben, wird es halt größer, dann benutzt du den anderen klein. Aber ganz generell, wenn ihr wirklich Jabber können wollt, auch die Zusatzfeature, die das Protokoll kann, dann hast du um Gottes Willen die Finger von Multiprotokoll-Clients, Miranda und Center ICQ und Galm und wie sie alle heißen. Die können einfach sagen, die gemeinsame Schnittmenge implementieren, alles was so rausgeht, ist meistens grottig. Also nur einfach gute Rat von mir.
Nachdem wir bei den Clients waren, welcher von den Servern ist denn gut, weil da gibt es ja nicht so viele.
Ja, welcher Server ist gut? Auch da ist natürlich ein Stück weit, was willst du? Es ist, wenn du diesen, ich will eine Software, ich will die installieren und sie läuft, dann ist der eJabberD für dich am besten, einfach aus dem simplen Grund, weil er bringt ungeheuer viele Transports und Gateways zu ICQ und was weiß ich, was alles gibt. Das heißt, du machst so und es dort geht, was natürlich übertrieben ist, ich meine, aber gemessen an dem, was normal für Serverdienste brauchst. Dann Jabber Daemon 2 hat auch wiederum Vorteile, das sind einfach so zusätzliche Transports, die musst du nicht im Jabber-Server selber konfigurieren. Bei Jabber Daemon 1 muss ich im Prinzip sagen, so, ich habe jetzt ein ICQ-Gateway, das connected auf dem Port mit dem Passwort und kann das. Das muss ich bei Jabber Daemon 2 nicht mehr machen, das ist automatisch. Dafür hat Jabber Daemon 1 dann wiederum andere Vorteile. Es ist im Prinzip eine Frage, was magst du? Ich sehe es ganz pragmatisch. Ich kann den Jabber Daemon 1 Entwickler sehr gut leiden und habe sehr enge Kontakte zu. Das heißt, ich habe einen derart guten Support, dass ich einen Job, wenn ich irgendwas anderes nehme. Aber aus dem simplen Grund, wenn ich da nicht mehr weiß, warum macht dieses Ding so einen Blödsinn, dann schreie ich einmal laut und dann habe ich jemanden, der mich die Cordons um die Ohren hauen kann, dann kriege ich ein Patch innerhalb von 48 Stunden und das ist mehr wert wie alle Features. Aber Geschmackssache. Und was mich halt an eJabber zum Beispiel stört, ist, dass es in dieser komischen Sprache Erlang geschrieben ist. Die soll toll sein. Und die ist wirklich cool. Aber ich garantiere dir, du wirst in diesem Raum nicht mehr Zoller finden, die jemals überhaupt diese Sprache gesehen haben. Was dazu einfach führt, wenn jetzt die aktuellen Entwickler sagen, oh, nö, es ist total doof, lass uns einen öffentlichen Skype-Client entwickeln, dann hast du ein Problem. Weil das selber dann weiterentwickeln, das ist deutlich unwahrscheinlich wie bei handelsüblichen C. Hat aber auch eben Vorteile, weil es wohl einige Probleme, die C und C++ im serverseitigen Dienst haben, wohl nicht mehr hat. Deswegen nur Geschmackssache.
Ich wollte eigentlich widersprechen, dass Jabber ein ICQ nach dem Gebiet XML ist, weil die Architektur ist ja schon eine andere. Du hast kein zentrales System an sich. Du hast zwar pro Server ein zentrales System, aber die Server an sich bilden ja ein Internet. Und wenn dir ein Server aussteigt, dann nimmst du halt einen anderen, hast du irgendwie einen Fallback-Account und bist trotzdem noch erreichbar.
Wobei
wenn du ICQ-Server ausfällst, hast du das ganze Netz weltweit gut.
Wobei es auch hier, es gibt auch redundante Jabber-Server, die also im Backend die einzelnen Komponenten, die man vorher gesehen hat, auch alle redundant machen. Wenn du sie richtig voll redundant willst, so nach dem Motto, Bombe im Rechenzentrum, 3 Kisten Ton, Jabber-Server läuft trotzdem wieder eins, dann kommst du im kommerziellen Bereich allerdings nicht drumherum. Also gerade Session-Handling und sowas, da hast du eine zentrale Instanz bei allen normalen Open-Source-Jabber-Server. Aber prinzipiell und das lässt die Technik auch da vollständig die Bilanz zu, was überhaupt kein Problem ist. Und deswegen, allein schon da ist es leicht anders wie als sie. Und vor allem, was dann einfach klasse ist, du kannst reinschauen. Du guckst, was wird übermittelt, was kommt an, was kommt zurück. Da kann kein Quatsch sein. Woher weißt du, ich will es garantiert hier nicht irgendwie mit Foot anfangen, aber woher weißt du, was der CQ-Client offiziell nutzt, außer deinen Nachrichten noch alles mit übermittelt? Ich meine, was die Leute von Privacy halten, you have no privacy. Ich meine, das sagt alles. Das ist, was weiß ich, morgen beschließen sie, du hast einen coolen Windows-Rechner, ich übermittle das mal alles hier rum und gucke, ob du sie bezahlt hast. Du hast keine Chance, das überhaupt rauszufinden. Und das ist meines Erachtens der größte und wichtigste Unterschied zu allen anderen proprietären Protokollen und eben, dass du es aufbauen kannst. Also es gibt Jabber-Server, wo ich selber, es gibt Applikationen für Jabber, wo ich selber gar nicht geglaubt habe, dass da Jabber drinsteckt, weil es so völlig anders ist. Eben gerade so wenn du Auto-Tracking kaufst für ein Auto, würdest du niemals glauben, dass da Jabber drinsteckt. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass da irgend so ein Plan drinsteckt.
Nein,
ja, gut, vielleicht ist ja auch einfach selbst, ich habe nicht ins Protokoll reingeschaut, ich gebe dir auch nur das Video, was auf der Website steht, muss ich ganz klar sagen.
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber wenn wir gerade schon bei der Typgeschichte sitzen sind, warum werden denn Verbindungen zwischen zwei Clients nicht umgezogen, sodass sie nicht mehr beim Server liegen müssen? Gibt es da einen Grund, warum nicht, oder gibt es einen Grund, warum man es machen sollte?
Ja, in erster Linie einfach Privacy, weil dazu muss dann, weiß derjenige, welche dagegen du einfach deine IP und das willst du nicht immer haben. Das ist schon mal das Wichtigste. Und dann eben NAT und ähnlichen Kram, also es kann beliebig hässlich werden und ganz speziell ist es einfach so, wenn du mit mehreren Clients mit unterschiedlichen Rechnern und dann bist, wird es ganz schnell dämlich. Und ganz abgesehen davon, ich finde, ist es durchaus, bei ICQ ist es zum Beispiel so, dass du mit entsprechender Erweiterung die Source-IP von den Leuten mitkriegst und gerade bei den üblichen gepatchten Windows-Kisten, mir ist es lieber, wenn die Leute nicht unbedingt wissen, wo ich gerade daheim unterwegs bin. Allein schon, weil es die Jungs auch überhaupt nicht angeht, wo ich mich gerade physikalisch befinde. Was du da, ob ich jetzt bei meinen Eltern, die leider Gottes immer noch TDSL bin, oder bei mir daheim in Arco oder hier an der Uni, das ist, braucht niemand wissen, wenn ich es ihm sagen würde. Und deswegen braucht niemand meine Source-IP wissen. Das ist einfach, aber es gibt garantiert irgendwelche Erweiterungen und ansonsten, du kannst welche machen, aber als Erinnerung. Es gibt übrigens, wenn wir schon bei Peer-to-Peer sind, sogar ein Jab, das File-Sharing over Jabber implementiert auf Basis von verschiedenen Konferenzsystemen. Manche Leute witzeln, wenn das implementiert wird, wird es das Todesurteil für Jabber sein. Aber, ja, also es gibt sehr, sehr weitläufige Dinge in Sachen Peer-to-Peer. Kannst du jeden Blödsinn machen, ganz beliebt. Irgendwo da drüber noch jemand. Keine Fragen mehr.
Ja,
doch, wir haben uns ein paar Rasker. Ich habe es gerade nicht.